Also, das angekündigte Thema war, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. So funktioniert Kapitalismus. Da war noch drunter eine Auflösung. 5 Millionen Arbeitslose in Deutschland sind die systemgemäße Konsequenz hochproduktiver Arbeit. Das war ungefähr im März. Da war die Meldung, dass die Arbeitslosenzahlen nochmal zugenommen haben, obwohl schon im ersten Frühjahrsmonat, was sich nicht gehört normalerweise, da müssen sie runtergehen. Und dann kam der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung raus und da haben die eben festgestellt, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Da habe ich gedacht, da machst du wieder mal Kapitalismuskritik. Aber inzwischen macht es wer anders. Und mit einem dermaßigen Erfolg, 74% der Deutschen finden es richtig, was er sagt. Irgendwie kommt man an das nicht ran, an diese Quoten. Irgendwas muss man da falsch gemacht haben. Jetzt die Frage, hat sich jetzt die Welt verändert oder was? Wahrscheinlich macht sich eh keiner groß was vor. Aber die Kritik von dem Müntefering am Kapitalismus und die Diskussion, die das bewirkt hat, muss man sich schon ein bisschen vor Augen führen. Sodass die Beantwortung der Frage, warum werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer, auf den zweiten Teil verschoben wird und etwas kürzer abgefasst wird einfach. Also jetzt passiert wirklich das nicht mehr Erwartete. Es gibt eine Kapitalismuskritik. Und das Schönste, seitdem der das da mal losgelegt hat damit, kriegst du jetzt jeden Abend in den Nachrichten einen Beitrag dazu, wie es mit der Kapitalismuskritik oder mit der Kapitalismusdebatte weitergeht. Mal für sich, ehe man auf den Inhalt schaut. Irgendwie haben es die Burschen schon leicht. Da rührt sich im Volk nichts, nichts, nichts. Und ein Chef einer großen Regierungspartei kann frei wählen, ob er mal auf den Kapitalismus schimpft oder nicht. Und wenn er es dann tut, dann seufzen 74%, endlich hat es mal wieder einer gesagt. Das war es dann auch. Also, Kapitalismuskritik von oben erleben wir da. Aber nehmen wir es nicht vorweg. Lassen wir uns darauf ein, was sagt er denn eigentlich? Was ist seine Kapitalismuskritik? Naja, und die ist schon auf den ersten Blick keine Kritik des kapitalistischen Systems, keine Kritik des Kapitalismus, sondern eine Schelte der Kapitalisten. Das ist was ganz Verschiedenes und man muss, ich komme dann gleich drauf, das ist ziemliches Gegenteil. Also was kritisiert er? Ja, er kritisiert zum Beispiel die ungeheuer hohen Managergehälter. Die wären nicht in Ordnung. Die haben sich seit 1990 von einem Verhältnis von 30 zu 1 zum Durchschnittslohn, 30 mal der Durchschnittslohn, das hat der Manager verdient. Von 30 mal so viel ist der Wert irgendwie, sei Arbeit. Von 30 zu 1 hat er sich bis heute, 2005, auf 250 zu 1 gesteigert. Da sagt der Müntefering, das ist nicht in Ordnung. Maßlos. Er kritisiert maßlose Renditeziele von Firmen. Zum Beispiel immer wieder gern die Deutsche Bank, die eine Eigenkapitalrendite von 15% erzielt und sagt, 25% müssen es aber wenigstens sein. Und dann strukturieren sie ihren Laden halt um und schauen, wie sie 25% erzielen. Dann findet Müntefering ein totales Missverhältnis, dass die Deutsche Bank in einem Jahr, in dem sie Spitzengewinne macht, die gleichzeitig die Ankündigung macht, sie wolle weitere 6.000 Beschäftigte entlassen. Das findet er nicht richtig. Er kritisiert dann im Weiteren noch, also jetzt zähle ich bloß so auf, was da alles vorgekommen ist. Er kritisiert die Hedgefonds, die Firmen aufkaufen und zerlegen und filetieren und skelettieren, liest man jetzt. Ja, jedenfalls halt die Firmen zerlegen in Teile, die sich rentieren und die sich nicht rentieren, und die einen machen sie zu und die anderen verkaufen sie mit einem Gewinn weiter. Das finde er nicht richtig, da würden Arbeitsplätze verantwortungslos vernichtet. Also der Vorwurf, Individuen, nicht die Rechnungsweise, nicht der Zweck der Firmen, sondern Individuen, Unternehmerindividuen vergehen sich an der hohen Verantwortung, die mit ihrer gesellschaftlichen Machtstellung eigentlich einhergehen müsste. Das ist die Kritik. Und allein an der Stelle schon muss man sagen, als Argument, das ist näher bei Hitler als bei Marx. Die Faschisten können auch Unternehmeregoismus kritisieren und verlangen, dass ein Unternehmer seinen Beruf ordentlich ausübt und nicht verantwortungslos als Raffke. Das gibt es immer wieder. Wichtig dabei, wenn einer einen Exzess kritisiert, wenn einer sagt, die übertreiben es, was die machen, ist nicht mehr in Ordnung. Und wie gesagt, mit dem Gedanken kann man viel Zustimmung ernten im Land im Augenblick. Die übertreiben es aber, die Ackermänner. Wer das sagt, wer einen Exzess geißelt, der unterstreicht, dass die Normalität korrekt ist. Also wer auf dem Exzess rumhackt, der sagt, normalerweise ist es richtig. Kapitalismus ohne Exzess ist in Ordnung. Unternehmer, Unternehmergewinne, Gewinnsteigerung ohne Exzess ist richtig und wollen wir und braucht's. Nur der Exzess ist schlecht. Also wer den Exzess kritisiert, der stellt sich richtig hin das Prinzip. Und das tut der Mündefering ja auch. Der sagt ja, wir wollen, dass Unternehmen Gewinne machen, denn das ist die Voraussetzung dafür, dass sie Arbeitsplätze schaffen und Steuern zahlen können. Also er stellt sich hin das Prinzip, wenn er den Exzess geißelt. Also immer, wo ein Exzess gegeißelt wird, da hört man sofort raus, die haben nichts gegen die Normalität des Ladens. Im Gegenteil, die unterstützen sie. Aber was heißt jetzt eigentlich Exzess? Das ist jetzt die andere Hälfte. Da wird ein Exzess gegeißelt, also 250 Mal der Normallohn für einen Manager. 250 Mal ist zu viel. Wer einen Exzess geißelt, der tut so, wie wenn er ein Maß hätte, ein Maß, was in Ordnung wäre. Das nennt er aber nie. Er redet nie über das richtige Maß, sondern er redet immer bloß drüber, dass es hier nicht getroffen ist. Also, wer sagt 250 Mal, das ist ein Exzess? Wie viel wären denn richtig? Kann man vom Mündefering mal hören, wie viel Mal der Normallohn ein korrekter, die Leistung des Managers gerecht entlohnender Managerlohn wäre? Vielleicht 100 Mal? Oder bloß 75 Mal oder was immer. Wird er sich hüten, das zu sagen? Auch das andere, die Deutsche Bank, die gibt sich mit 15% Eigenkapital und die dir nicht zufrieden. Sie will 25. Das nennt er einen Exzess. Aber wie viel meint er, dass richtig ist? Hütet er sich, das zu sagen? Das ist ein eigentümlicher, billiger Trick. Ein Exzess zu geißeln und das Maß, an dem er sagt, gegenüber dem Maß exzediert das. Also gegenüber dem Maß ist hier eine Überschreitung. Das Maß wird gar nicht genannt. Schluss ist es ein Verfahren, wie man die Normalität des Ladens zum Exzess erklärt. Es sind doch alle Firmen, die möglichst 25% Eigenkapitalrendite wollen, und keine gibt sich gern mit 3,5 zufrieden. Es sind doch Manager in allen Branchen, die, wenn nicht gleich 250 Mal den Normallohn, so dann wenigstens 150 Mal den Normallohn kassieren. Es ist doch nicht nur die Deutsche Bank, die gleichzeitig Erfolge hat und sagt, und damit wir die morgen noch auch noch haben, entlassen sie gleichzeitig. Da wird ein Exzess gegeißelt und so getan, als ob es eine Abweichung von der Normalität wäre. Die Normalität wird aber nie bestimmt. Und deswegen tut man auf eine ganz billige Weise die Normalität dieses Ladens zum Exzess erklären und damit für eine eigentliche Normalität Partei ergreifen. Und alles, was es Schlechtes über den Laden zu sagen gibt, wird unter Exzess verbucht. Obwohl hin und vorn von einem Exzess nichts zu sehen ist, weil es ist bloß die Normalität. Ja. Ja. Ja, aber da, ja, genau, eigentlich will ich sagen, das ist, das tät ich nicht machen. Ja, tät ich nicht machen. Ich tät sagen, naja, komm, die Firmen setzen Kapital ein, damit sie Gewinne machen. Und mehr ist besser als weniger. Und eine Grenze nach oben, so nach dem Muster, dass einer sagt, na, jetzt will ich nicht mehr, jetzt reicht's. Eine Grenze nach oben gibt's überhaupt nicht. Und eine Grenze nach unten, naja, da müssten wir jetzt genauer reden. Ja, eine Grenze nach unten, die gibt es prinzipiell, systemmäßig, im Sinn von, wenn gar kein Gewinn winkt, machen die nichts. Dann wird einfach alles unterlassen und nicht unternommen. Aber in der Konkurrenz der Kapitale geht es noch weiter über die Nullgrenze hinaus. 1% reicht nicht, wenn man Fremdkapital aufnimmt, muss man es verzinsen, dann muss man schon mindestens so viel erwirtschaften, dass ein Gewinn rauskommt, auch wenn man einen Zins wegbezahlt hat. Wenn man an der Börse Kapital einsammeln will, dann muss man so viel Gewinn erwirtschaften, dass man an der Börse mit anderen Konkurrenten, die anlagewilliges Geld an der Börse anlegen, dass man mit anderen Konkurrenten gegenüber eine attraktive Aktie zu bieten hat und so weiter. Also da, klar, das steigert sich schon noch, das bleibt nicht bloß plus null. Aber nach oben gibt es keine Grenze und wie soll's auch? Also der ganze Gedanke Exzess, also auch wenn man jetzt sagt, na gut, ich mag's nicht wieder Mündefering und so, aber es gibt doch Exzesse. Bleibt immer, der hat immer den Mangel, dass man an eine gesunde Normalität appelliert. Sonst brauche ich das ja nicht machen. Sonst sage ich nur, schau, so läuft der Laden. Und wenn der Esser da für seinen Abgang, ich weiß nicht was, 30 oder 60 Millionen Mark waren es damals, glaube ich, kassiert, dann muss man sagen, na darum wird es dann wohl auch gegangen sein, wie er den Beruf ausgeübt hat. Ist doch viel gescheiter, als zu sagen, da ist was passiert, oh, das hätte es nicht gebraucht. Und immer wenn einer so sagt, das hätte es nicht gebraucht, der unterschreibt Unmengen von dem, was es alles braucht. Also da muss man sich erst die Frage stellen, ob man das alles mitmachen will. Gut, das ist so viel zu dem Thema Exzess. Was leistet es denn insgesamt, wenn man sagt, verantwortungslose Unternehmer sind Raffkes und greifen ab, wo sie können, anstatt ihrer Verantwortung zu entsprechen? Man weiß ja, was damit gemeint ist. Der Verantwortung entsprechen heißt im Wesentlichen Arbeit geben. Arbeitsplätze schaffen. Leute anstellen und für Gewinn arbeiten lassen. Wenn man das sagt, verantwortungslos, dann gibt man der Welt, in der wir leben, eine neue Bedeutung. Und ziemlich verkehrte, nämlich die Bedeutung zwischen oben und unten in unserer Gesellschaft. Da gäbe es ein Verpflichtungsverhältnis. Die unten müssen ihren Beitrag leisten. Bescheiden sein, arbeitsam sein, sich mit relativ wenig Lohn begnügen. Und die oben müssen ihren Beitrag leisten. Gewinne machen, investieren, Arbeitsplätze schaffen. eine Gesellschaft, die rundherum ein Konkurrenzverhältnis ist. Jeder benutzt jeden mit den Mitteln, die er hat. Eine Gesellschaft, wo von einer Verpflichtung des einen auf den anderen einfach nichts zu sehen ist. Wo es eine wechselseitige Verpflichtung oder wo es überhaupt so etwas wie ein Gemeinschaftswerk gar nicht gibt, auf das die einzelnen Beteiligten dann verpflichtet werden könnten. Einer Gesellschaft nachsagen, sie wäre eigentlich quasi ein sittlicher Zusammenhang der Kooperation. Das gibt dem eine Bedeutung, die, wie gesagt, das ist Antikritik pur. Das ist, anstatt zu sagen, das sieht man, wie die Ackermanns mit euch kalkulieren. Na dann fragt euch, ob ihr es euch gefallen lassen wollt. Nein, sondern die sagen, das sieht man, wie der Ackermann verantwortungslos ist. Und euer Bereitschaft, euch alles gefallen zu lassen, missbraucht. Nein, dieses Missbrauchen, das ist nie der Aufruf, lasst es euch nicht mehr gefallen, sondern ruft nach Führern, die ihre Verantwortung ernsthaft wahrnehmen. Es ist nicht mehr der Aufruf, euch wird übel mitgespielt, stellt das ab, sondern euch wird übel mitgespielt mit eurer Dienstbereitschaft, mit eurer Bereitschaft, euren Beitrag zu leisten. Und das ist ein Unrecht, denn die anderen werden auch verpflichtet, ihren Beitrag zu leisten. Man deutet es in ein Verhältnis der wechselseitigen Verpflichtung, was es einfach überhaupt nicht gibt. Und wenn es es nämlich gäbe, dann täte die Welt ja auch gar nicht so ausschauen. Also da hat die Internationale, die alte Internationale, dieses Lied, die hat diesen Spruch gehabt, diese Zeile gehabt, leeres Wort der armen Rechte, leeres Wort der reichen Pflicht. So ist es doch. Also da kann man denen doch mal recht geben. Es gibt doch keine Pflicht. Dieser Milton Friedman von den Chicago Boys, das ist ja so eine volkswirtschaftliche Schule in Amerika, der sagt, die einzige Pflicht des Unternehmers ist, Gewinn zu machen. So ist es doch. Andere Pflicht gibt's nicht. Und dann kommt der Mündefering und sagt, die hätten eine Pflicht verletzt. Wer so redet, die Unternehmer hätten eine Pflicht verletzt, die sie hätten. Da ist auch klar, da ist Lohn und Einkommen der normalen Leute längst nicht mehr das Problem. Da ist auch das Opfer der Verantwortungslosigkeit schon wer anders geworden. Das Opfer der Verantwortungslosigkeit liest sich dann zum Beispiel so. Müntefering kritisiert die internationale Macht des Kapitals und die totale Ökonomisierung eines kurzatmigen Profithandelns. Muss man mal dem Mann Grammatik beibringen. Die Ökonomisierung des Profithandelns, das kann kein Schand sein. Wenn man das Profithandeln auch noch ökonomisiert. Also worum geht es denn sonst? Also Profithandeln ökonomisieren, das ist ja vorne und hinten dasselbe, aber bitte. Kritisiert die international wachsende Macht des Kapitals und die totale Ökonomisierung eines kurzatmigen Profithandelns. Dem der Mensch aus dem Blick gerät, dem die Zukunft ganzer Unternehmen und Regionen, bei dem die Zukunft ganzer Unternehmen und Regionen unter die Räder kommen. Durch international forcierte Profitmaximierungsstrategien wird die Handlungsfähigkeit von Staaten rücksichtslos reduziert und auf Dauer unsere Demokratie gefährdet. Ah, da hören wir, wer das Opfer ist. Müntefering beklagt sich darüber, dass der Staat das Opfer ist der Verantwortungslosigkeit der Unternehmer. Seine Handlungsfreiheit soll eingeschränkt worden sein, seine Entwicklungsperspektiven haben gelitten und womöglich leidet sogar die Stabilität des Staats. Also er verpflichtet jetzt auch nach der Seite, das ist beliebt, er wird verstanden im Volk, aber im Grund verpflichtet er die Menschen ja schon alle gleich drauf zu sagen, nicht ihr seid die Opfer des Kapitals, das ich jetzt da gerade kritisiere. Vielleicht auch, aber um die geht's doch nicht, das ist nicht so wichtig. Der Staat ist entmachtet, manövrierunfähig geworden, gefährdet. Das soll euch kümmern. Der Staat, dessen Aufgabe es ist und sein soll, die Unternehmerfreiheit zu fördern, die Unternehmerfreiheit zu unterstützen. Ja, da kommt es noch. Mündefering macht deutlich, dass seine Kritik am Verhalten einzelner Teilnehmer des Marktes nicht als Distanzierung von den Arbeitsmarktgesetzen der Koalition zu verstehen sei. Eine Rücknahme von Hartz IV lehnt er ab. Also wenn er Kapitalisten kritisiert, dann nicht mit dem Ton, das mit dem Verbilligen der Arbeiter hört sich jetzt aber endlich mal auf, sondern mit dem Ton, wir haben die Arbeiter verbilligt und dem Kapital gute Bedingungen geschaffen und wir wollten das. Und wir werden es weiter tun. Aber dann schon gleich wäre es doch erwartbar, dass die Unternehmer ihren Teil leisten und auch Arbeitsplätze schaffen und Wachstum bringen und Steuern zahlen. Mit dem ganzen Ton, den er da vorgelegt hat. Er kritisiert den Kapitalismus. Ja, das ist die Form des Kapitalismus, gegen den wir kämpfen oder gegen die wir kämpfen. Damit hat er eigentlich, und gerade die Kritik des Kapitals vom Staat aus, damit hat er eigentlich gar nichts übermäßig Ungewöhnliches gemacht, sollte man denken. Eigentlich hat er bloß das Argument wieder mal aufgesagt, auf dem die SPD seit 150 Jahren beruht. Das ist eigentlich SPD. Zu sagen, ja, der Egoismus der wirtschaftlich Mächtigen allein kann kein Gemeinwohl stiften. Es braucht eine Staatsmacht, die nicht nur den Unternehmern und ihrer Freiheit Schutz gewährt, das auch. Die nicht nur die Wirtschaft fördert, das auch. Sondern eine Staatsmacht, die auch für sozialen Ausgleich sorgt, die auch ja, den Raubtierkapitalismus bändigt und zu einer wunderbaren sozialen Marktwirtschaft macht. Seit ewigen Zeiten ist das eigentlich das Argument der SPD. Der Staat muss von einer sozialen Partei verwaltet werden, dann ist der Kapitalismus in Ordnung. Nichts Besonderes. Besonders bloß aus einem Grund und in einer Hinsicht. Weil im Grund hat die SPD sich und ihren Anhängern dieses Argument seit zwei Legislaturperioden verboten. Das Argument, es braucht eine Staatsmacht, die auch die Macht des Kapitals in Schranken hält. Die eben das Kapital zu einer sozialen Marktwirtschaft veredelt. Dieses Argument ist verboten worden, seitdem der Lafontaine aus dem Amt ist. Das hat die SPD beseitigt. Ist ja eher ein Scheißargument. Ist eh ein mieses Argument. Ist ja bloß das Argument, der Kapitalismus ist bestens, wenn er soziale Parteien verwaltet. Aber dahingestellt, dieses Argument gab es nicht mehr. Es gab stattdessen was anderes. Es gab das Argument, wir müssen wettbewerbsfähiger werden, wir brauchen mehr Wachstum, der Standort muss attraktiver werden. Und das hat alles eigentlich den Gehalt. Das Interesse der Unternehmer ist dasselbe wie das Gemeinwohl. Es hat alles das Gehalt, weil im Land alles davon abhängt, dass das Kapital Arbeitsplätze schafft und Steuern zahlt. Also Arbeitsplätze schafft, Geld unter die Leute bringt und Steuern zahlt. Weil das Kapital überhaupt die einzige Quelle des Geldes ist. Also muss unbedingt Kapital her. Und weil Kapital unbedingt her muss, mehr als es jetzt gibt. Deswegen ist das Privatinteresse der Unternehmer, ist das Kapitalinteresse selber das wichtigste Gemeinwohl. Und in dem Sinn hat man jetzt, seit Schröder regiert, den Gedanken, man müsste das Kapital bremsen, bändigen, kontrollieren, den hat man eigentlich abgeschafft zugunsten des Arguments, man muss das Kapital auf Teufel komm raus fördern, damit es nach Deutschland kommt, damit es hier bleibt, damit es eben investiert, wächst und damit dadurch die materiellen Existenzgrundlagen einer kapitalistischen Nation auch geschaffen werden. Und jetzt auf einmal nachdem sie das zwei Legislaturperioden nicht bloß gesagt, sondern nach Kräften gemacht haben, das Privatinteresse der Unternehmer mit dem Gemeinwohl des Staates in eins zu setzen, zu sagen, das ist es. Nachdem sie das so lange gemacht haben, kommt der Müntefering und sagt wieder, Raubtierkapitalismus oder Heuschrecken, die über Firmen herfallen und so weiter. Er sagt einfach wieder böse Worte über das Kapital. Machen wir uns nichts vor, das ist es, was im Volk so gut angekommen ist. Die 74% haben gesagt, endlich sagt er mal wieder einer, dass im Gemeinwesen noch um was anderes geht als bloß ums Kapital. Das haben sie gemocht, die Leute. Im nächsten Moment sind sie gefragt worden, glauben Sie nicht, dass das Arbeitsplätze kostet, wenn man so redet? Haben sie gesagt, doch. Also gleich im nächsten Moment, ja scheiße, abhängig sind wir natürlich davon und deswegen dürfen wir es eigentlich gar nicht laut sagen. Aber jetzt kommt er damit wieder. Jetzt ist die Frage eben, ist es der Einstieg dahin, dass die Sozialdemokratie quasi zu ihrem alten Programm zurückkehrt und sagt, ja, jetzt machen wir wieder eine Politik des sozialen Ausgleichs, eine Politik, die das Kapital fördert, dabei aber auch die Rechte und die Ansprüche der arbeitenden Bevölkerung im Auge behält. Null, das ist nicht das Anliegen. Der Hammer ist, Müntefering hat die Kapitalistenkritik für einen ganz anderen Zweck gesagt, als dafür, das SPD-Programm sozusagen wieder um 10 oder 15 Jahre zurückzudrehen. Die Geschichte liegt ganz anders. Er hat wirklich die alte SPD-Ideologie aufgewärmt. Aber nicht, um die SPD-Politik zu ändern, sondern um, ja eigentlich, um das Festhalten an der SPD-Politik zu rechtfertigen. Wie schaut es aus? Eigentlich ist die ganze Kritik den Ton, verantwortungslose Unternehmer nehmen die Angebote, die die Politik ihnen doch nun wirklich reichlich gemacht hat, nicht auf. Sie honorieren die Vorleistungen nicht, die wir ihnen in Sachen Arbeiterverbilligung gebracht haben. Oft, also fast wörtlich, sind im Zug dieser Kritiken, ich kann da noch eine Passage vorlesen, sind im Zug dieser Kritiken Sätze gefallen wie, jetzt machen wir doch seit Jahr und Tag, was die Unternehmer fordern. Und anstatt dass die das mal honorieren, bedanken sie sich nicht, sondern stellen immer unverschämtere Forderungen. Jetzt haben wir doch die Vorleistungen erbracht, dass in Deutschland investiert werden kann. Jetzt haben wir doch eben für Gewinn gesorgt durch die Verarmung des Volkes. Und was passiert? Die helfen uns nicht, unser wirtschaftspolitisches Programm zu verwirklichen, in der Sache. Und noch nicht mal honorieren Sie die Bemühung, indem Sie der sozialdemokratischen oder der rot-grünen Regierung wenigstens gute Noten geben täten. Also das Irre ist, der sagt, die Vorleistungen sind erbracht und sie waren richtig. Und wir wollen sie auch weiterhin erbringen. Und wir haben sie doch nur erbracht in der guten Absicht, dass damit das Wachstum des Kapitals vorankommt und Arbeitsplätze geschaffen werden. Und wenn jetzt die nicht geschaffen werden, dann werden wir nicht selbstkritisch und sagen, vielleicht war das überhaupt nicht richtig, sondern dann kritisieren wir die Unternehmer, die aus unseren guten Vorgaben nichts gemacht haben. Es ist eine Schuldzuweisung für das Problem, in dem sie stecken, nämlich jetzt haben sie harte Reformen gemacht. Und jetzt können Sie in der nächsten Wahl nicht antreten mit dem Argument, wir haben harte Reformen gemacht, wir haben den Bürgern viel zugemutet, aber es war nötig und man sieht ja auch, es war nützlich. Den letzten Satz, das klappt nicht mehr, es war nützlich, das geht nicht. Jetzt wollen Sie aber überhaupt nichts zurücknehmen von allem, sondern Sie wollen gerade drauf bleiben. Sagen Sie, wir haben immer das Richtige gemacht, aber die haben es nicht aufgegriffen. Und jetzt kommt der Kapitalistenkritik raus, die hat es in sich. Die heißt jetzt, die haben unsere Arbeiterverbilligung nicht benutzt. Und das werfen wir ihnen vor. Und nicht bloß nicht benutzt, das, wie gesagt, das ist ja immer gleich verschoben in die höhere Ebene und noch nicht einmal das uns so honoriert, dass wir jetzt in der öffentlichen Meinung gut dastehen würden. Ja, es, honorieren hat ja zwei Seiten. Man kann es real honorieren, indem dass die Kapitalisten investieren und wachsen und dann hat Deutschland Wachstum. Aber es, die beklagen sich fast schon auch bloß darüber, dass es nicht ideell honoriert wird. Also so etwa wie hier. Steinbrück, der redet so, der schließt sich dem Mündefering an. Er verweist auf die erheblichen Vorleistungen der sozialdemokratischen Politik zugunsten der Wirtschaft, beklagt die mangelnde Unterstützung des Reformkurses von Seiten der Wirtschaft, wünscht sich Anerkennung durch die Herren Rogowski, Hund und Henkel, die stattdessen nur Genöle und kollektiven Pessimismus verbreiten. Das ist der Ton, ja. Also jetzt wird es findet Kapitalistenkritik statt, die keinen anderen Zweck haben soll, als die SPD mit ihrer Arbeiterverarmungspolitik ins Recht zu setzen. Sie wollen immer mehr Erleichterungen, immer mehr Beschränkungen für die Arbeitnehmer, haben jedes Augenmaß verloren und verbreiten Pessimismus. Dafür werden jetzt die Leute agitiert. Leute, schiebt wie wir einen Brass auf die Unternehmer dafür, dass sie eure Verarmung nicht zur Gelegenheit ihrer Bereicherung ergriffen haben. Das ist die neue Kapitalismuskritik. Das Volk soll ein Ressentiment gegen das Kapital pflegen, als den Schuldigen dafür, dass die harte Wachstumspolitik der Regierung keine Früchte trägt. Es ist ja so, der Mündefering hat seinen Spruch getan und die ganze Welt hat gesagt Wahlkampf. Und das mit dem Wahlkampf ist so ein Ding. Das stimmt natürlich, das war Wahlkampf und ist es bis heute. Und zum Wahlkampf gehört auch dazu, dass dann natürlich SPDler sagen müssen, das sind nicht nur Worte, jetzt müssen Taten folgen. Das gehört sich, dass wenn man Worte sagt, dann muss einer sagen, es müssen Taten folgen. Keiner sagt, das waren bloß Worte. Wir wollten bloß mal was in die Runde werfen, damit der Wahlkampf vorankommt. Das sagt niemand. Also muss jetzt gesagt werden, da müssen Taten folgen. Na klar, wird es gesagt. Sagt der Mündefering, ja, das ist ein langfristiges Programm, das machen wir auch nach der NRW-Wahl weiter. Und so weiter. Aber das ist ganz klar, das gehört dazu. Bloß, ich will auf was anderes hinaus. Nämlich, es ist eine bestimmte Blindheit, wenn die Öffentlichkeit immer sagt, also die Öffentlichkeit, der Zeitungsleser, aber auch die Opposition, wenn die sagt, alles bloß Wahlkampf. Bei bloß Wahlkampf meint man nämlich, denkt man an den Gehalt, das meint er gar nicht ernst, das sagt er bloß aus populistischen Gründen, damit die Wähler das Kreuzchen bei ihnen machen. Aber der Gedanke, das sagt er bloß, das meint er gar nicht, das muss irgendwie den Inhalt verkannt haben, der da vertreten wird. Wer den Inhalt bemerkt, den ich jetzt da erzählt habe, der kann doch unmöglich sagen, das meint er gar nicht. Na genau, das meint er. Den Inhalt meint er schon. Den Inhalt. Man beklagt sich über die Unternehmerseite, dass sie der sozialdemokratischen Regierung nicht hilft, besser dazustehen, nachdem die doch alles für die Unternehmer tut. Also das meint er schon. Und wenn er das dem Volk erzählt, als regt euch mal darüber auf, das ist doch mal wieder was zum Aufregen. Dann ist es auch eine sorte politische Meinungsbildung der Bevölkerung, die natürlich wegen des Wahlkampfs gemacht wird, aber die überhaupt nichts von einem bloß hat. Dann sollen die Leute dieses schwachsinnige Argument billigen. Dann sollen die Leute sagen, unser Elend kommt davon, dass wir immer ärmer werden und das muss auch so sein und die Unternehmer nicht bereit sind, das zu honorieren. Dann sollen sie das als Argument übernehmen. Und in der Hinsicht ist der Satz bloß Wahlkampf eine Verharmlosung. Da handelt man das unter Wert, was da passiert. Es ist wirklich eine politische Meinungsbildung der Bevölkerung. Schauen wir mal noch zur Ergänzung. Die Ergänzung ist der Fortgang der Debatte. Der ist auch noch, hat richtig noch einen schönen Gag. Das muss man sich immer vor Augen halten. Müntefering sagt, und das haben sie dann übrigens, nachdem die Kritik mal in die Landschaft gesetzt war, als er erster Pflock eingeschlagen war, ging es dann schnell weiter, ja, wir wollen ja nicht die Unternehmerschaft als solche kritisieren. Dann der Kanzler. Er kennt viele Beispiele von Unternehmen mit hohem unternehmerischen Ethos und großer Verantwortung. Also es wird ausdrücklich gesagt, wir meinen nicht den Unternehmerberuf, wir meinen nur Individuen, die sich vergangen haben, die ihrer Verantwortung nicht entsprechen. Wir meinen nicht die Wirtschaft als solche, wir meinen nur Ausrutscher. Also so weit, ne? Dann kommt die CDU und sagt, also sage ich es nochmal, bloß damit mein Vorlauf gut ist, der sagt, nicht den Kapitalisten, sondern nur das Individuum kritisiere ich. Dann kommt die CDU und sagt, Individuen dürfen wir nicht kritisieren. Menschen darf man nicht mit Heuschrecken vergleichen. Oder war das andere, da haben sie ja Liste von so Hedgefonds veröffentlicht, die SPD. Und da werden Unternehmerpersönlichkeiten an den Pranger gestellt. Also eigentlich haken sie am Fehler von Müntefering ein. Der sagt nur Individuen, sonst nichts. Und dann sagen die, was Individuen? Na, Individuen darf man nicht kritisieren. Einen Menschen als den Verursacher von öffentlichen Schaden zu denunzieren, ist klar gar noch ein Unternehmer. Das ist menschenunwürdig. Seine Interessen haben Recht auf Respektierung. Und da ist eben ein Tiervergleich furchtbar. Denkst du immer, was ist denn mit den Heuschrecken? Da wird ein Bild gewählt. Das Bild soll heißen, die kommen, schnappen sich's, fressen es kahl, also zerlegen es, machen draus, was ihnen nützt und lassen es dann liegen. So, dafür ist das Bild gut mit der Heuschrecke. Jetzt sagen die, ein Mensch wird mit einer Heuschrecke verglichen. Dann kommt der nächste, aber wirklich Verrückte. Der Professor an der Bundeswehrhochschule, Wolfson heißt er. 60 Jahre nach Kriegsende werden heute wieder Menschen mit Tieren gleichgesetzt, die als Plage vernichtet, ausgerottet werden müssen. Diese Plage nennt man heute Heuschrecken, damals Ratten oder Judenschweine. Der Mann macht also gut, wenn Müntefering sagt, es gibt gewisse Unternehmer, die fallen über Firmen wie Heuschrecken her, dann ist es nahe an Auschwitz. Muss man wirklich sagen, der sagt einfach, das ist praktisch der erste Schritt zu Auschwitz. So, jetzt haben wir, also den Beruf darf man nicht kritisieren, das hat ja der Müntefering schon gesagt. Allenfalls Leute, die was daneben machen, die sich daneben benehmen. Allenfalls die darf man kritisieren. Dann kommt die CDU und sagt, Leute, Individuen, Persönlichkeiten an Pranger stellen, das ist menschenunwürdig, eben Auschwitz. So, was ist denn jetzt? Jetzt dürfen wir überhaupt nichts mehr kritisieren. Den Beruf nicht, das sagt der Müntefering. Und die Ausrutscher erst recht nicht. Jetzt haben Sie ja Debatte zur Kapitalismus, mit immer noch der schwachsinnigen Überschrift Kapitalismuskritik. Und das Ergebnis ist, überhaupt nichts dürfen wir kritisieren. Gar nichts. Weder die Menschen, noch die Berufe, die sie ausüben. Halten wir den Punkt noch einmal im Auge. Dieses Spiel, dieses Ping-Pong-Spiel mit nicht der Beruf, bloß der Mensch. Dann kommt die CDU und sagt, man darf den Menschen nicht kritisieren, der übt ja bloß seinen Beruf aus. Ja, also nicht der Beruf des Kapitalisten ist schlecht, bloß der Exzess, den Ackermann macht. Dann ist aber Ackermann gefallen. Dann kommen die anderen und sagen, Menschen am Pranger stellen, die bloß ihren Beruf ausüben. Dieses Ping-Pong-Spiel, da komme ich später nochmal drauf zurück. Aber das ist jetzt erstmal, das ist die Kapitalismuskritik, die jetzt da im Land tobt. Und ja, die so arg viele Leute begrüßt haben. Jetzt mache ich einfach einen Punkt, einen großen Übergang oder einen guten Zusammenhang gibt es da nicht. Jetzt mache ich einfach einen Punkt und gehe auf mein ursprünglich beanspruchtes Thema, handelt es aber entsprechend kurz ab. Also der Satz, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Der ist jetzt festgestellt worden von den Armutsforschern in diesem Bericht, der vor so einem Monat herausgekommen ist. Und der Satz wird in der Öffentlichkeit gehandelt wie, das wäre irgendwie eine Fehlentwicklung oder da stimmt was nicht. Oder so ist nicht richtig. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Fragen sich, wie kommt denn das? Oder was läuft denn da schief? Man ist einfach nicht bereit zuzugeben, so geht das Wachstum des kapitalistischen Reichtums. Das ist keine Fehlentwicklung. Da läuft nichts verkehrt. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Das ist der Gang der Dinge. Der Reichtum dieser Gesellschaft geht einher mit Armut und sein Wachsen geht einher mit wachsender Armut. Fang mal an, wie? Das allererste Prinzip, war heute schon mal Thema, war heute schon mal dran. Das allererste Prinzip, die erste Hälfte des Satzes, die Reichen werden immer reicher. Ja, dass die Reichen reicher werden, ist überhaupt kein Ergebnis, sondern das ist die Bedingung des Wirtschaftens. Keiner investiert Kapital, wenn hinterher dieselbe Summe rauskommt, wie er vorher eingesteckt hat. Wenn der Reiche nicht reicher wird, findet überhaupt kein Wirtschaften statt. Und nur dafür, dass ein vorgeschossenes Kapital vergrößert zurückkehrt, nur dafür wird gewirtschaftet. Dass andere Leute aus anderen Gründen wirtschaften, weil sie was zum Essen brauchen, weil sie eine Wohnung brauchen, das geht das Prinzip dieser Wirtschaftsweise nichts an. All die anderen Bedürfnisse sind dem einen untergeordnet und von ihm abhängig gemacht. Produziert wird nur, wenn aus einer bestimmten Geldsumme eine größere wird. Sonst wird nicht produziert. Also, dass die Reichen reicher werden, wenn gewirtschaftet wird, ist nicht ein erstaunliches Ergebnis, auch kein speziell erfreuliches Ergebnis. Das ist die Bedingung dafür, dass es überhaupt passiert. Zweitens, von diesem Zirkus ist der ganze Rest abhängig mit seinem Leben. Also die, die nicht reich sind, die nicht Vermögen haben. Alle hängen davon ab, dass die Reichen reicher werden. Sonst läuft sowieso nichts. Die anderen müssen sich bei Unternehmern verdingen und mit ihrer Arbeit dafür sorgen, dass die Reichen reicher werden. Das schließt ja auch schon ein, dass sie selber nicht reicher werden können. Wenn für einen Gewinn gearbeitet wird, und der Lohn Kost ist, naja, dann wird der Lohn natürlich nach unten kalkuliert. Dann wird nur so viel bezahlt, wie nötig ist, um die Arbeit zu kriegen. Und dann wird die Arbeit so gut ausgenutzt, wie es geht. Schließlich geht es um Gewinn. Der Lohn als Kostenfaktor begrenzt den Gewinn und deswegen versucht man, den klein zu halten. Also ist doch schon klar, dass alle die, die kein Vermögen haben, sondern sich durch Arbeit in fremden Diensten ernähren müssen, dass alle die nicht reich werden, sondern im Prinzip so arm aus der Fabrik rausgehen nach 50 Jahren, wie sie mit 17 reingegangen sind. Das Geld, was man ihnen gezahlt hat, war mehr oder weniger das, was sie zum täglichen Leben gebraucht haben und was sie am Ende der Woche auch verbraucht haben. Also, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden nicht reicher. So viel steht schon mal fest. Ja.
Mhm. Mm
Also zu dem reich und nicht reich und wahrgenommen und wirklich, zu dem will ich alles noch ein bisschen was sagen. Zunächst aber mal, der erste Punkt, das passt vielleicht auch zu dem Spruch, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Wer das als Kritik sagt, also wer sagt, das ist also nicht in Ordnung, der hat schon viel eingekauft. Dass es Reiche und Arme gibt zum Beispiel, ist dem selbstverständlich. Das findet er nicht was, was man nicht dulden könnte. Dass es Reiche und Arme gibt, ist schon recht. Aber quasi die Entwicklung des Reichtums sollte doch für beide Seiten irgendwie parallel laufen. Sogar das Moment, die Reichen müssen natürlich immer erst reicher werden, aber hinterher sollen die Armen doch ein wenig was abkriegen. Sogar das ist noch anerkannt. Wenn man dann feststellt, aber heute klappt nicht mal das. Das ist jetzt dein Argument. Ich komme mal über noch einen oder eineinhalb Schritte, komme ich zu deinem Gedanken. Achso, und vielleicht noch eins zu diesem letzten. Jetzt wird viel erlebt, dass man ärmer wird. Ja, das kann jeder sagen, gut, die Löhne steigen nicht mehr, aber die Krankenzuzahlungen steigen und die Vorsorge fürs Alter muss man selber, außerdem, dass man die Rente zahlt, die auch sinkt, muss man nochmal extra was abzweigen aus dem Budget. Also in dem Sinn ist, man hat weniger Geld zur Verfügung, man wird ärmer. Nicht nur der Arbeitslose, der sowieso, aber auch die Beschäftigten werden ärmer. Auch die Löhne sinken ja absolut. Wenn der Tariflohn nicht sinkt, dann sinken die Jahreseinkommen dadurch, dass Weihnachtsgeld wegfällt und übertarifliche Zahlungen gestrichen werden und so Zeug. Und das spüren die Leute natürlich. Also, dass sie ärmer werden, ist nichts, was unser eins ihnen erzählen muss. Der Unterschied ist, der Unterschied ist, die halten das für eine Fehlentwicklung. Im Sinn von, das bräuchte es doch nicht. Es könnte doch die Rolle, die ich spiele, auch ohne den Schaden geben. Und an der Stelle haben Kommunisten eine Rolle. Nur an der. Den Schaden beweisen braucht man ihnen nicht, das wissen sie alle selber. Nur an der Stelle gibt es eine Rolle und die heißt, Leute, das hat zwei Gründe. Das ist keine Fehlentwicklung, sondern das ist notwendig. Nicht in dem Sinn notwendig, dass man sagt, das kann nie im Kapitalismus anders sein. Das ist ja die Erinnerung, es gab mal Phasen, da war es anders. Aber das hat seine Notwendigkeit. Und wenn du das nicht haben willst, dann musst du die ganze Rolle zurückweisen und nicht darauf hoffen, dass du in deiner Rolle besser fährst. Das ist eigentlich die ganze Botschaft, auf die man aufklärerisch zielt. Jetzt aber zurück zu dem Punkt, wie weit war ich? Ich war so weit, dass der Gewinn erstmal überhaupt schon die Bedingung der Produktion ist. Also, dass die Reichen reicher werden, ist die Voraussetzung, dass überhaupt was passiert. Die Arbeitskräfte sind dabei das Mittel. Also werden sie als Mittel kalkuliert. Also ist die Bezahlung, die man ihnen, den Teil am Reichtum, den man ihnen lässt, ist ein Abzug an dem, was dem Unternehmen bleibt. Also immer zu hoch, im Prinzip immer zu hoch. Deswegen ist schon klar, dass der Arbeiter nicht reich wird. Das schließt ja sogar noch die Geschichte von vorhin ein. Also der Übergang, dass man durch Arbeit in einen Zustand kommt, wo man nicht mehr arbeiten muss, den schafft so gut wie keiner. Also außer vielleicht Fußballspieler. Ja, halt die berühmten Großverdiener, die ohne Kapital, aber das, die kann man ja an der Hand abzählen. Filmsternchen, Fußballstars, Fernsehmoderatoren. Ist bald rum. Also das ist nicht kaum zu schaffen. Dass man mit Arbeit, dass man durch Arbeit zu einem Zustand des Vermögenden wird. Das ist auch irgendwie der Welt klar. So, jetzt aber, also die werden nicht reich. Das kann durchaus dann sein, die können sich ja Eigentumswohnung kaufen, aber das heißt immer noch, die werden nicht reich im Sinn von wie Reiche reich sind. Jetzt weiter. Weil der Lohn Kost ist, kalkuliert das Unternehmen die Kost als was, was es dauernd zu senken bestrebt ist. Mit ganz verschiedenen Methoden, aber immer mit demselben Zweck. Die Kost, die der Lebensunterhalt der Arbeitskräfte darstellt, vermindern. Hat übrigens für die Arbeitskräfte immer die Seite, ihr Lebensunterhalt wird vermindert. Wie? Ganz primitiv. Man lässt sie länger arbeiten für den Lohn, den sie kriegen. Da wird der Lebensunterhalt nicht verringert, aber die Verausgabung des Menschen wird vergrößert. Ja, wenn der Mensch 8 Stunden länger arbeitet, das wird ihnen doch jetzt überall abverlangt. Ja, die Beamten, die Lehrer im öffentlichen Dienst und in den großen Firmen. Einfach 1 Stunde kostenlose Mehrarbeit. Einfach Arbeit fürs Unternehmen und nimmt kein Geld dafür. Ja, das heißt halt fürs Unternehmen, es nimmt die Leistung und zahlt nichts dafür. Das verbessert die Relation von Kosten und Gewinn. Derselbe Effekt ist natürlich zu erzielen, wenn der Arbeitstag gleich lang bleibt, aber man treibt die Leute einfach mehr an. Man packt mehr in die Stunde. Derselbe Effekt, die Kosten, die man zahlen muss, um zum Beispiel ein Stück hergestellt zu kriegen, sinken, wenn man die Leute so antreiben kann, dass sie in der Stunde 10% mehr machen als vorher. Weil es um die Relation von Geld und Leistung geht, die das Unternehmen kassiert, ist genauso nützlich wie länger arbeiten lassen, genauso nützlich wie schneller arbeiten lassen, ist einfach weniger bezahlen. Hat einfach genau denselben Effekt. Und alles miteinander hat denselben Effekt wie die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit. Das, was man halt als Rationalisierung bezeichnet. Da muss man sehen, was man da in was für einer absurden Gesellschaft wir leben. Die Produktivkraft der Arbeit, die ist der wahre Index des Reichtums einer Gesellschaft. Wie leicht, in wie wenig Zeit die Güter des Bedarfs hergestellt werden können, daran, das ist der objektive Entwicklungsstand einer Gesellschaft. An der Produktivkraft der Arbeit hängt alles, dass es überhaupt Stadt und Land gibt. Geht bloß auf der Basis, dass die Produktivkraft der allerersten Arbeit, der Ackerbauerei, der Bauernarbeit, dass die Produktivkraft von deren Arbeit so groß ist, dass nicht alle Leute den ganzen Tag arbeiten müssen, um die Kalorien herzubringen. Denn bloß auf der Basis, dass der Bauer wen miternährt mit seiner Arbeit, kann es eine Stadt gegenüber dem Land geben. Eine Industriegesellschaft, die gibt es bloß, wenn die Produktivkraft der Arbeit so groß ist, dass man außer allem anderen auch noch Arbeit frei hat, um, und zwar gigantische Produktionsmittel herzustellen, ehe man dann die zur Senkung, zur weiteren Steigerung der Produktivkraft der Arbeit einsetzen kann. Und heute ist der Stand der Produktivität ein enormer, da ist ein enormes Niveau erreicht, lauter nahezu vollautomatische Fabriken. Man braucht ganz wenig Arbeit, um die Dünge des Bedarfs herzustellen. Aber der Nutzen davon, der Segen, der mit der nahezu gelungenen Erübrigung von Arbeit verbunden wäre, ist nicht zu sehen. Warum? Na, weil der ganze Prozess in dieser Gesellschaft für einzig für den Zweck aufgewendet wird. um nicht Arbeit zu sparen für den Arbeiter, sondern um bezahlte Arbeit für den Unternehmer zu sparen. Also die Produktivkraft der Arbeit steigern, einer Belegschaft, es schaffen, dass eine Belegschaft an einem Tag doppelt so viele Autos baut wie vor 20 Jahren. Und das ist kein zu hochgegriffenes Beispiel. Das gelingt. Und der Reichtum, der darin besteht, jetzt könnten alle halb so lang arbeiten und es gäbe immer noch genauso viele Autos wie vor 20 Jahren. Der Reichtum, der auch darin besteht, oder man könnte einfach für mehr Leute mehr Zeug machen, wenn man das braucht, wenn man meint, man braucht das. Der Reichtum kommt nie an, weil das ganze Zeug eingesetzt wird, um Lohn zu sparen. Die Steigerung der Leistungskraft der Arbeit hat einen einzigen Zweck. Man lässt einen Arbeiter die Arbeit von zweien tun und zahlt bloß noch einen. Dafür wird die Produktivkraft gesteigert. Also, jetzt haben wir das. In dieser Gesellschaft ist die Steigerung der Ergiebigkeit, der wirklichen Reichtumsquelle, die hat ungefähr dieselbe Rolle, wie wenn man den Menschen auspowert. Beides hat denselben ökonomischen Zweck. Und beides leistet auch für die Ökonomie dasselbe. So, jetzt, was ist eigentlich ökonomisch gesehen die Produktivkraftsteigerung im Betrieb? Der Unternehmer ersetzt Arbeit durch Maschinerie. Das muss sich natürlich lohnen. Also die Kosten für die Maschinerie müssen kleiner sein als die Kosten für die Arbeit, die ersetzt werden. Sonst ist es nicht rentabel. Hinterher produziert die Belegschaft doppelt so viele Produkte wie vorher. Für denselben Lohn. Jetzt haben wir nämlich was zu dem Thema passt. Im Grund ist die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit ein Mittel, den Arbeiter noch ein Stück mehr von seinem Produkt zu trennen. Wenn er doppelt so viele Produkte herstellt für denselben Lohn, dann ist der Teil seines Tagesprodukts, den er als Lohn heimträgt, halbiert worden. Er hat weniger gekriegt als gestern von dem Reichtum, den er schafft. Er selber in seinem Lohn kann sich deswegen nicht weniger kaufen. Er kann sich dasselbe kaufen wie gestern. Aber als Anteil an dem Reichtum, der in dem Laden produziert wird, hat er die Hälfte von gestern. Jetzt kann man sagen, das ist eine relative Verarmung. Absolut nicht, denn der merkt es in dem Sinn gar nicht. Ihm fehlt nichts, was er gestern gehabt hat. Bloß an dem Zuwachs des Reichtums, der durch die Steigerung seiner Produktivkraft bewirkt worden ist, an dem Zuwachs hat er keinen Anteil. Andersrum schaut es natürlich aus, wenn der Unternehmer nicht doppelt so viel Waren produzieren lässt, weil die kann er nicht verkaufen, sondern wenn er genauso viel produzieren lässt, aber mit der halben Belegschaft. Da ist es dann natürlich schon so, da verarmt dann die Hälfte der Belegschaft absolut. Sie werden auf die Straße geworfen, sie verdienen nichts mehr. Im Produkt in der Gesellschaft ist nichts weniger geworden als vorher. Nur sie, durch den Reichtum, der wächst, durch die Art des Reichtums, der wächst, sind sie ärmer geworden. Und dies in diesem Fall absolut. Jetzt gibt es noch was Drittes, und das ist eigentlich die Geschichte mit dem Mercedes. Wenn nämlich Unternehmer die Produktivkraft der Arbeit in ihrem Laden steigern, also ihre eigenen Produktionskosten senken, dann tun sie das ist ja irgendwie klar, um die Gewinnschwelle pro Ware oder um die Gewinnspanne pro Ware zu vergrößern. Nochmal, weil es vielleicht ein wenig kompliziert war, der Satz. Der Unternehmer kriegt es hin, dass die Produktivkraft der Arbeit in seinem Laden steigt. Er spart bezahlte Arbeit. Er lässt doppelt so viele Produkte von derselben Belegschaft herstellen. Das heißt, pro Produkt ist bloß noch halb so viel Lohnkost im Produkt wie vorher. Ganz einfach. Und dadurch, dass bloß noch halb so viel Lohnkosten im Produkt steckt, ist die Gewinnspanne bei einem gegebenen Marktpreis vergrößert worden. Wenn der Marktpreis gegeben ist und die eigenen Kosten sinken, naja, dann ist der Gewinn gestiegen. Weil das alle Unternehmer machen. Weil jeder immer mehr verkaufen will. Weil jeder immer mehr verkaufen muss auch. Machen Sie sich gegenseitig den Markt eng. Machen Sie sich das streitig. Und deswegen ist eine Verwendung der gestiegenen Produktivkraft der Arbeit und der gestiegenen Gewinnspanne pro Produkt, eine Verwendung davon ist, dass der Unternehmer sagt, dann verkaufe ich billiger als die Konkurrenz. Hab immer noch eine gute Gewinnspanne und kann mehr verkaufen. Und die Konkurrenz muss damit leben, dass sie nicht mehr verkaufen kann. Und das führt dann dazu, dieser Punkt führt dazu, dann werden die Waren tatsächlich billiger. Für die Arbeiter, die noch denselben Lohn kriegen wie gestern, ist der Umstand, dass die Ware billiger wird, tatsächlich eine Gelegenheit, sich mit demselben Anteil, also eigentlich mit demselben Geldlohn, der ein kleinerer Anteil des Reichtums geworden ist gegenüber vorher, mit dem kann er sich tatsächlich dann mehr Güter kaufen. Er ist in Bezug auf den Reichtum der Gesellschaft ärmer geworden und in Bezug auf die Anzahl der, auf dem Warenkorb, hat er einen Zuwachs erreicht. Das kommt vor, durchaus und dauernd, neben dem, dass andere Arbeiter aus demselben Prozess rausfallen und absolut verarmen. Eins ist auf der Basis eine notwendige Konsequenz. Wenn die Produktivität der Arbeit gesteigert wird, um die bezahlte Arbeit im Betrieb zu senken, dann hat es das Ergebnis, dass von der Herstellung eines gegebenen Quantums von Produkten, von der Herstellung eines gegebenen Warenkorbs in der Gesellschaft, sagen wir mal, immer weniger Leute leben können. Es werden immer weniger gebraucht, um dasselbe X an Straßenbahnen, Autos, Wohnhäusern, Haferflocken und den ganzen Warenkorb, muss man sich denken. Es werden immer weniger Leute gebraucht, um das, was in der Gesellschaft hergestellt und verkauft werden kann, herzustellen. Immer weniger Leute können von der Herstellung derselben Sache kapitalistisch leben. Das ist absurd, weil eigentlich ist es der Ausdruck des gewachsenen Reichtums. Es ist der Ausdruck, wie wenig Arbeit nötig ist. In dieser Gesellschaft schaut es aus, als wie wenig Leute leben können vom Verkauf ihrer Arbeit für die Herstellung dieser Produkte. Jetzt kann man also sagen, jetzt können, also soweit, so gut. Das heißt ja, wie es jetzt heißt, mein Gesetz ist, die Reichen werden immer reicher und die Armen müssen immer ärmer werden, sofern wir davon ausgehen, ein gegebenes Quantum von Produkten bleibt gleich. Jetzt will natürlich jeder Kapitalist immer mehr verkaufen. Andersrum ausgedrückt dasselbe. Die Arbeitskräfte werden nicht ärmer. Nicht in dem relativen Sinn. In dem relativen Sinn werden sie sowieso immer zu ärmer. Im absoluten Sinn werden sie nicht ärmer. Also in dem Sinn, dass sich ihr Konsumniveau nicht verringert. Werden nicht ärmer, nur unter der Bedingung, dass das Kapital mindestens genauso schnell neue Geschäftsfelder, neue Märkte, neue Käufer findet. Also die Märkte, die Geschäftsfelder, die Käufer vermehrt, mindestens in derselben Rate vermehrt, wie es im eigenen Betrieb die notwendige Arbeit verringert. Das ist schon eine schöne, lustige Geschichte. Die Leute können bloß weiterleben, wenn das Kapital umso mehr wächst, nicht bloß Gewinn macht, sondern den Gewinn auch wieder investieren kann. also reinvestieren kann, also schon wieder neue Gelegenheiten zum Gewinne machen findet. Nur dann können die Leute auf demselben Niveau weiterleben. Wenn die Reichen ihren Reichtum immerzu, und zwar immer nach dem Maß, wie er schon geschaffen worden ist, immerzu wieder vergrößern können. Und das ist das, was quasi, das erst das lässt man in unserer Gesellschaft als ein Problem gelten. Das Wachstum geht nicht immer so weiter, wie man es gern hätte. Erst das soll dann verkehrt sein oder unschön. Dass die Unternehmer von sich, von ihrem Zweck her, mehr aus gegebenem Geld mehr Geld machen, immer mehr produzieren wollen, immer mehr neue Geschäftsfelder auftun wollen, dass jeder Autohersteller am liebsten die ganze Welt mit Autos beliefern tät. Versteht ihr das? Jeder möchte eigentlich der Einzige sein, der verkauft. Dann stößt er auf keine Schranke. Das ist die Existenzbedingung für die anderen, dafür, dass es bloß überhaupt weitergeht. Und die Existenzbedingung ist allerdings nicht nur nicht immer erfüllt, sondern man muss sagen, das kann nicht für alle gut gehen. Wenn alle Autohersteller immer mehr Autos verkaufen wollen, alle Zahnbürstlershersteller immer mehr Zahnbürsten, dann irgendwann machen die sich wechselseitig den Markt eng, irgendwann verkauft der eine bloß noch zum Schaden des anderen und dann geht einer kaputt. Dann ist allgemeines Wachstum schon nicht mehr passiert, sondern das Wachstum kommt zustande über lauter untergehende Firmen, über lauter Pleiten. Und die Konkurrenzfähigkeit eines Betriebs besteht eben darin, dass er mit seiner Produktion in der Lage ist, produktive Anstrengungen an anderer Stelle kaputt zu machen. Und nur unter der Bedingung, dass dieses Hauen und Stechen, was dauernd Firmen kaputt gehen lässt, natürlich dann Arbeitsplätze vernichtet, was auf der anderen Seite Wachstum mit dauernder Einsparung von Arbeit bedeutet, nur unter der Bedingung, dass dieses Zeugs ein dauerhaftes Plus bewirkt, also dass dabei das Wachstum insgesamt immer schneller geht als der Ersatz von Arbeit in den Fabriken und Büros und Software-Schmieden und sonst überall. Nur unter der Bedingung, dass das schneller geht, können die Leute überhaupt weiterleben wie bisher. Auf der Phase, weil das nie für alle gut gehen kann, diese Konkurrenz, das Wechselseitige sich ausstehen, gibt es Firmen, die können wachsen, weil andere schrumpfen. Auf der Basis gibt es Standorte, die können wachsen, weil andere schrumpfen. Deutschland war historisch in den 50ern, 60ern, 70ern der größte Wachstumsstall weit und breit, aber auf Kosten von unglaublich vielen Ländern. Und noch heute ist Deutschland der Exportweltmeister. Und jetzt hat man das Absurde. Deutschland exportiert mehr als jedes andere Land der Welt. Und eigentlich muss man sagen, und es reicht immer noch nicht, um in diesem Land genug Wirtschaftstätigkeit zu erzeugen, dass ein Wachstum von 2% oder was zustande kommt. Noch nicht mal der erfolgreichste Exporteur der Welt kann durchs Wachstum des Kapitals seinem Volk insgesamt eine Existenzgrundlage verschaffen. Ja, jetzt müssten noch viel mehr Ausländer ausgestochen werden, noch viel mehr ausländische Anbieter niederkonkurriert werden, damit die Deutschen Arbeit hätten. Also, das ist ja auch ein Hinweis darauf, wie unglaublich produktiv die Arbeit schon geworden ist. Wenn der größte Exporteur der Welt viel zu wenig Arbeit hat. Wie sollen das bei denen ausschauen, die immer zu importieren? Gut, also deswegen, ja, gibt es Firmen, die können wachsen, weil andere schrumpfen. Gibt es Standorte, die können wachsen und dann auch mal Vollbeschäftigung haben, weil andere kaputt gehen. Deswegen gibt es historische Phasen, allgemeinen Aufschwung, wo tatsächlich das Kapital so wächst, dass tatsächlich mal wieder mehr Leute beschäftigt werden. Aber die große und ganze Tendenz, jedenfalls in Deutschland über die Konjunkturberge und Täler hinweg, die große Tendenz ist, dass insgesamt von dieser Produktionsweise immer weniger Leute ein Auskommen haben. Und jetzt ist Auskommen ja eh schon die trostloseste Fassung, weil das heißt ja bloß, davon leben können, dass sie den Reichtum der Reichen vermehren. Wenn man jetzt an der Stelle noch fragt, und warum ist Deutschland nicht bei den Siegern jetzt? Ja, England hat eine niedrigere Arbeitslosigkeit, China hat ein höheres Wachstum. Dann sind wir bei den Fragen, die die Regierung sich stellt. Ja, alles vorher ist gegessen, alles ist klar. Nur so kann gelebt werden. Nur wenn die Reichen immer reicher werden, und zwar in einem bestimmten hohen Grad immer reicher werden, nur dann werden die Armen nicht absolut ärmer. So, und jetzt kommt die Regierung und sagt, und warum sind wir nicht die, die diesen Grad erreichen? Da merkt man, das ist jetzt ein reiner Konkurrenzstandpunkt, der selber schon davon zeugt. Das kann, also Sie selber sind ja im Moment Opfer dessen, das kann nicht für alle gelingen. Jetzt sagen Sie, jetzt könnten Sie doch an der Stelle sagen, ja, wenn es nicht für alle gelingen kann, ja, dann ist es ja eh ein Scheißsystem, wenn nicht alle davon leben können, wenn das eh schon klar ist. Sagen die, wenn das nicht für alle klappt, dann muss es für uns klappen und wir müssen dafür sorgen, dass es für andere nicht klappt. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Sieger der Standortkonkurrenz sind und nicht die Verlierer. Und an der Stelle denken jetzt die, warum ist es bei uns nichts? Und da wissen wir ja, wo sie hinkommen. Da kommen sie zu der wunderbaren Ding, warum gibt es bei uns wachsende Armut? Antwort, weil sie noch nicht groß genug ist. Ja, wie bekämpft man wachsende Armut? Durch Verarmung. Durch Absenken des Lohnniveaus, durch Einrichten eines Niedriglohnsektors. Man bekämpft die Arbeitslosigkeit, die ja Armut ist, das stimmt ja. Man bekämpft die Arbeitslosigkeit durch die Verarmung der Arbeiterschaft. Das ist das Konkurrenzmittel der Nation. Aber wie gesagt, die Fragen, warum sind wir nicht bei den Siegern, die sollte man sich nicht selber noch mitstellen. Die Notwendigkeit, dass es nicht für alle geht, das ist eigentlich Argument genug. So, jetzt hätte ich noch einen kleinen Rückblick auf die Müntefering-Debatte. Und dann ist Schluss. Jetzt kann ich benutzen, was ich erzählt habe. Jetzt habe ich eine Weile über das Kalkulieren in kapitalistischen Betrieben geredet, wie da gerechnet wird, worum es da geht und so weiter. Jetzt betrachten wir nochmal den Müntefering mit seinem Exzess auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite mit dem Argument, er meint ja nicht den Beruf der Unternehmer, sondern bloß Individuen, die sich daneben benehmen. Und dann kommen andere und sagen, aber Individuen darf man nicht kritisieren. Also jetzt mal ernsthaft die Frage gestellt, ist es jetzt der Kapitalist oder ist es das System? Ja, das ist doch das war doch der Streit da, ja. Man darf doch den Kapitalisten nicht beschimpfen, der übt doch bloß seinen Beruf aus, der kann nicht anders. Und der andere kommt und sagt, ich meine auch den Beruf gar nicht, der Beruf ist ja in Ordnung, bloß in dem Fall hätte der anders gekonnt. Diese Frage mit dem, der kann nicht anders, das ist wie wird da gedacht? Erstmal ist es die große Entschuldigungstheorie. Ein Unternehmer macht alle die Maßnahmen, die ich besprochen habe. Manche streichen die übertariflichen Zulagen, andere streichen das Weihnachtsgeld, wieder andere rationalisieren und entlassen. Und keiner sagt, das mache ich, weil es meinem Gewinn nützt, sondern alle sagen sie, das mache ich, weil ich muss. Also sie berufen sich auf den Sachzwang ihres Berufs. Sie berufen sich auf den Sachzwang. Das kann auch jeder sagen. Und wenn ich es nicht tue, dann gehen wir unter und dann gehen noch viel mehr Arbeitsplätze kaputt, als ich jetzt gerade zerstöre oder. Dann müssen noch viel mehr Leute entlassen werden, als ich jetzt gerade entlasse. Jeder kennt das Argument, die Zeitungen sind voll davon, kein Unternehmer argumentiert mit seinem Interesse, jeder argumentiert mit dem Sachzwang, den die Konkurrenz auf ihn auswirkt. Jeder argumentiert mit dem System. Jetzt ist es eine Wahrheit und eine Lüge. Das Scheiden, das wollte ich jetzt eben noch machen. Eine Lüge ist es deswegen. Weil jeder auf den Konkurrenten verweist und sagt, der zwingt mich, das zu tun, was ich tue. Und mit demselben Argument kann der Konkurrent auf den einen verweisen und sagen, der zwingt mich zu tun, was ich tue. Sie geben sich beide als Opfer des Zwecks aus, den sie selber verfolgen. Es ist doch nur ihr Streben, Gewinn zu machen, dafür den Markt zu benutzen, dafür den eigenen Markt auszuweiten und dafür den Konkurrenten wegzuschieben. Es ist doch nur ihr Streben, Gewinn zu machen, das für den Konkurrenten die Latte legt, die er erreichen muss in Sachen Kostenstruktur, in Sachen Gewinnmarge. Es ist ihr Streben, das für den Konkurrenten die Latte legt, die der erreichen muss, sonst muss er wirklich ausscheiden aus dem Getriebe. Sonst wird er enteignet als Kapitalist, sonst ist er sein Werk kaputt und sein Vermögen im Arsch. Objektiv ist die Schranke schon, aber sie ist doch bloß die Wirkung all der Unternehmer, die ihren Gewinn machen wollen und bloß weil sie ihn machen wollen, produzieren sie diese Wirkung. Insofern ist es verlogen zu sagen, ich will's ja nicht, ich muss ja. Er muss es ja bloß, weil er es will. Er muss die Erfordernisse der Konkurrenzfähigkeit ja bloß erfüllen, weil sein Zweck Gewinne machen ist. Und die Erfordernisse der Konkurrenzfähigkeit, die so die Latte legen, welchen Preis man erreichen muss, ja, die produziert er ja selber durch seine eigenen Konkurrenzanstrengungen mit. Auf der anderen Seite hat es ja Wahrheit. Die Wahrheit ist, wenn die das alle tun und jeder gegen den anderen Unternehmer um den Markt konkurriert, also jeder Unternehmer dem anderen den Markt streitig machen will, indem er eine preisgünstigere Ware anbietet, dann gibt es den Zwang natürlich wirklich. Dann stimmt es schon, dass man bei Strafe des Untergangs das Niveau von Produktivität, das Niveau von Preisen erreichen muss, das in einem gegebenen Zeitpunkt in der Wirtschaft gilt. Also der Zwang, den die Konkurrenten aufeinander ausüben, ist keine Lüge, den gibt's. Aber die Behauptung, das läge nicht in ihrem Willen, sondern es wäre bloß eine Not, der sie leider ausgesetzt sind, die Behauptung stimmt nicht. Insofern rückblickend, es ist verkehrt, auf der einen Seite, zwei Sachen verkehrt. Auf der einen Seite ist verkehrt, den Ton anzuschlagen wie der Mündefering, der raffgierige Kapitalist. Bei Mündefering ja sowieso, aber jetzt gibt es dann noch auch radikale Linke, die schimpfen auf den raffgierigen Kapitalisten. Immer mit dem Ton, seine individuelle, kann den Hals nicht vollkriegen, aber das als Eigenschaft, Unersättlichkeit. Seine individuelle Unersättlichkeit wäre der Grund des Leidens der Bevölkerung. Das ist verkehrt. Das tut wirklich so, wie wenn man den Menschen umbringt, dann hat man der Welt einen Gefallen getan. Dann hätte man sie von diesen Nöten befreit. Das stimmt nicht. Der Zweck der Gewinnemacherei und seine Konsequenzen sind schon ein echtes System. Der einzelne Unternehmer tut dabei seinen Teil und er tut es wegen seinem Vorteil. Er trägt dazu bei, er produziert die Zwänge des Systems mit, wegen seinem Interesse. Und er hat schon sein Interesse. Und deswegen darf man durchaus sagen, eine setzt die andere Hälfte. Also erstmal, was man nicht sagen soll, ist, das liegt an der Raffgier von dem Individuum. Was man auf der anderen Seite nicht sagen soll, und das ist die Fassung, wie zum Beispiel die Leute von um den Robert Kurz rum dieses, wie hieß es, Krisisgruppe machen. Kennt ihr nicht, sagt euch nichts. Wer es kennt, weiß es, wer es nicht kennt, weiß es nicht, dem schadet ja auch gar nichts. Es gibt Linke, die sagen, das ist ein System und es hat mit den Leuten nichts zu tun. Jeder ist Opfer. Jeder ist Rädchen im Getriebe. Jeder muss bloß und will gar nicht. Dagegen muss man sagen, so ist es auch wieder nicht. Die Zwänge des Systems entstehen dadurch, dass die Unternehmer ihre Unternehmerinteressen verfolgen. Und dass sie alle gesellschaftlichen Machtmittel da haben, um das auch zu tun. Also ein Recht, das auf ihrer Seite steht, ein Eigentum, das andere brauchen und sie haben. Also es ist verkehrt zu sagen, es ist das System und nicht die Leute. Es ist aber auch verkehrt zu sagen, es sind die Leute und nicht das System. Es ist durchaus so, dass der Zweck der kapitalistischen Bereicherung ein System ist. Insofern was viel Schlimmeres als bloß irgendeine raffgierige Drecksau. Mit der wird man ja viel leichter fertig werden. Es ist wirklich ein gesellschaftlicher Zusammenhang. Dieser Zweck der Bereicherung der Reichen hat Objektivität und ist nicht bloß eine Geschichte, die bildet sich wer ein und wenn der sich's nicht mehr einbilden tät, wär's weg. Das wird man bloß los, wenn man ein Gesellschaftssystem stürzt und nicht, wenn man ein Individuum aus dem Weg räumt, wie auch immer. Auf der anderen Seite soll man nicht so tun, als ob die Unternehmerschaft nicht wüsste, dass dieses System in ihrem Interesse ist und dass in diesem System sie mit ihrem Interesse zum Zuge kommen und eine Monopolstellung haben und dass sie auch, es ist verkehrt zu sagen, die sind die armen Würstchen und die Opfer des Mechanismus und die Rädchen im Getriebe. Die sind diejenigen, die als Nutznießer dieses Systems auch wissen, dass sie es wollen. Also diese Abgrenzungen waren mir jetzt noch wichtig. Diese Frage, wer ist jetzt schuld, das System oder der Mensch, ist eine blöde Frage. Jetzt habe ich die Frage aber so lange gewälzt, bis irgendwie klar ist, dass man das nicht in eins der beiden Dinge auflösen darf, aber damit nie das andere durchstreichen soll. Ja, so. Die was? Ja. Richtig. Passiert zwar selten, aber selten, dass es so weit kommt, dass die dann nichts mehr haben. Dann sind sie halt keine aktiven Unternehmer mehr, dann haben sie halt bloß noch die Willen ihrer Frau und die Willen der Töchter und so weiter und so weiter. Da wird schon dafür gesorgt, dass ein Bankrott der Firma nicht gleich quasi dem Menschen ein Arbeiterschicksal aufhalst. Das sind nur ganz wenige verrückte Mittelständler, die schon so unterkapitalisiert sind, die zu wenig Kapital haben, um mitzukonkurrieren. Dass sie wirklich alles, was sie haben und wo sie die Finger drauf kriegen, reinbuddern in die Firma, die, wenn pleite gehen, stehen, dann gibt es welche, die stehen wirklich mit nichts da. Aber das ist ganz selten. Also um die brauchen wir uns keine Sorgen machen. Die finden schon Mittel und Wege. Aber eins ist klar, das produktive Vermögen, also die Reichtumsquelle, die geht verloren, wenn sie sich nicht konkurrenzmäßig bewährt. Das ist schon klar. Also diese Enteignung findet auf jeden Fall statt, wenn eine Firma in Konkurs geht. So läuft der Kapitalismus, das stimmt schon. Das ist aber jetzt ein schönes Argument dafür, dass es nicht die Denke ist. Es war jetzt aber eine schöne Widerlegung dessen, dass es Denke wäre.
Ich meine, dass die Denke wäre. Also es wäre dann die Struktur sozusagen, die mit Denke
kommuniziert. Ja eben, eigentlich sagst du ja, wenn du einen beliebigen Arbeiter auf einen Managerposten stellst oder wenn du ihm 10 Millionen gibst und sagst, so jetzt geh an die Börse investieren, dann ist er auch ein Kapitalist. Da merkt man ja, das ist keine Frage der individuellen Gesinnung, sondern es ist eine Frage der Mittel, die Gesellschaft dir ja zueignet. Wenn du ein Riesenvermögen hast, dann bist du automatisch Kapitalist. Da kannst du auch denken, wie du willst. Du kannst sogar sagen, Kapitalismus ist ein Krampf, aber erstmal bist du einer. Friedrich Engels hat dieses interessante Schicksal seinerzeit gehabt. Er war ein Kritiker des Kapitalismus und hat eine Fabrik geerbt. Aber da merkst du, jetzt geht es doch gar nicht drum. Weil er dann übrigens zur Beförderung seiner kapitalismusfeindlichen Aktivitäten hat er das Geld aus der Fabrik gebraucht, hat er sich also nicht geniert, die Ausbeutung dort weiterlaufen zu lassen und die Tantiemen genommen und sagt, damit finanziere ich dem Marx sein Studium und unsere ganzen Propagandaaktivitäten. Also das ist doch nicht das Problem. Wenn du eine Million erbst oder 10 Millionen, dann bist du natürlich einer der Investor. Was sollst du denn sonst sein?
Ja, nee, ich meine nur, ich weiß nicht, was ich bei dir in der Schule lässt, wenn ich Kommunikation abhöre, dann haben wir jetzt den Unternehmer sozusagen, profitieren davon, das sind die Bösen. Und hier habe ich die Arbeiter, die haben halt nichts davon, das sind die Guten sozusagen.
Und die Aber das hast du jetzt dazu gesagt. Gut und Böse hast du dazu gesagt. Schau mal, das ist ja so, gut und böse, das passt eigentlich immer bloß, wenn man Leuten Aufträge erteilt. Wenn man sagt, was sie sollten, und dann weichen sie davon ab. Ansonsten, ich sage doch bloß, der Unternehmer ist ein Ausbeuter. Er lebt davon, dass er die fremde Arbeit preisgünstig einkauft, möglichst effektiv ausnutzt und damit einen Gewinn macht, den er einsackt und der Arbeiter hat davon, wenn er Glück hat, gerade die Bezahlung seiner Lebensnotwendigkeiten. So, das ist die Lage. Und da mache ich jetzt nicht, da mache ich keinen Vorwurf an wen oder was, sondern sage, da sollen sich mal die Opfer dieses Ladens fragen, ob sie sich bieten lassen wollen. Und es ist natürlich klar, ich bin der Meinung, die Opfer sollten die Macht der Kapitalisten stürzen. Die sollten verhindern, dass das mit ihnen gemacht werden kann.
Ja, wahrscheinlich führt es ja nicht dazu, oder hat es bisher nicht dazu geführt, dass diese Opfer sozusagen da mit einem anderen Selbstverständnis eingehen wird, sondern das ist ja nicht so richtig, weil damit wird es ja nicht so richtig, dass es Kapitalismus gibt. Nur das sollte man nicht so existieren, wie man momentan erfasst, so wie es sich da jetzt in den
Richtig. Ich weiß nicht, wo da. Prinzipiell kann es jeder, da musst du ja bloß dich mal distanzieren von deinem Interesse einen Augenblick und sagen, was läuft denn da eigentlich ab? Für welchen Zweck wird produziert? Ist das vernünftig im allgemeinen Sinn? Hat man da was davon? Ist das die bequemste und zweckmäßigste Weise, wie man sich und alle miteinander sich ihr Leben einrichten können und sollten? Das kann jeder machen, den Gedanken, das ist keine Frage. Jetzt hast halt einen Unterschied. Der Nutznießer, der gut fährt damit, hat einen Grund weniger, sich die Frage zu stellen. Der schlecht fährt damit, hätte einen guten Grund, sich die Frage zu stellen. Der schlecht fährt, müsste sich die Frage stellen, muss das eigentlich sein? Und jetzt kann man nicht einmal sagen, die Leute stellen sich die Frage nicht oder die Frage wird nicht gestellt. Die Welt ist voller verkehrter Antworten auf die Frage. Zum Beispiel die Mündefering-Antwort. Und deswegen, also, ja, und das ist jetzt der Punkt, den Streit die Kritik der verkehrten Antworten. Das ist eine Aufgabe. Und da ist die ganze Geschichte, ja, die Leute werden das offensichtlich nicht, kann ich da ja bloß bestätigen, aber das ist ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Offensichtlich, seit 100 Jahren meinen die Völker ganz selten bloß mal, der Kapitalismus müsste weg. Und immer weniger im Laufe der 100 Jahre. Aber was hilft es? Das heißt ja bloß, die Gründe, mit denen Sie sich was zurecht, also die Vernunft der Verhältnisse zurechtlegen, die sind schlechte Gründe. Das ist der einzige Trumpf, den man hat. Man kann ja noch weitermachen, man kann es ja auch noch näher erläutern. Worin steckt das, wo ist der Knackpunkt von dem Ganzen immer mitmachen? Sich alles einleuchten lassen. Der Knackpunkt ist, dass man der praktischen Abhängigkeit, in der man steht, Recht gibt. Denn, also das ist jetzt die Seite, auch nicht bloß der Engels muss sich von seinem Unternehmerinteresse distanzieren und sagen, jetzt schauen wir mal, was da läuft. Auch der Arbeiter muss sich ein Stück weit distanzieren. Und das tut er so ungern. Er muss sich distanzieren im Sinn von, folgt er einfach seinen täglichen Interessen und ihren Zwängen, ja, dann sagen die ihm immer bloß, was er jetzt machen muss, damit er Geld kriegt. Ja, du bist ein Ausgebeuteter, du kriegst nicht übermäßig viel raus, musst aber viel arbeiten, dein Leben geht damit drauf. Jetzt kannst du schon sagen, worauf käme es mir an? Der nächste, mehr verdienen. Ja, wie geht es? Ja, eine höhere Qualifikation haben. Also muss man in die Abendschule nebenarbeiten. Oder länger arbeiten, kann man auch mehr verdienen. Und so weiter. Die werden immer bloß in den Widerspruch ihrer Erwerbsquelle neigetrieben. Aber sie haben ja auch eine Erwerbsquelle, die ewig unsicher ist. Also haben sie von der Erwerbsquelle her gedacht. Wann werden meine Erwerbsquelle sicher? Wenn die Geschäfte meiner Firma gut laufen. Dann werde ich gebraucht. Also, jetzt merkt man, wie das geht. Eigentlich gehe ich arbeiten, damit ich Lohn kriege. Und mehr Lohn wäre besser. Aber ich hänge ja von dem Laden ab, also muss der erstmal funktionieren. Und ich komme später. Damit der funktioniert, muss er konkurrenzfähig sein. Da muss er seine Kosten drücken. Zu den Kosten gehöre ich. Also sehe ich ein, dass mein Lebensunterhalt beschränkt werden muss, damit er überhaupt geht. Das sind jetzt falsche Gedanken, aber die kommen alle davon, dass man einfach an seine Abhängigkeit weiterdenkt. Und davon muss man sich distanzieren. Man muss auch da sagen, an was bin ich da eigentlich beteiligt? Worin besteht meine Erwerbsquelle? Nicht sagen, was braucht denn meine Erwerbsquelle, damit sie funktioniert? Und alle Leute, auf die man trifft und mit denen man streitet, die sagen schnell, ja, kritische Gedanken kann ich mir nicht leisten, ich muss Geld verdienen.
Also wie soll, dann produziert, arbeitet jetzt halt wir alle, dann wird auch für den Wald weiter können wir
aber in der Logik, ja. Ich glaube jetzt aber mehr, dass man sagen muss, das ist heute klarer denn je, dass man Konkurrent zum anderen ist. Ja, dann ist es ja so ein schöner Fall von, die folgen einfach den Notwendigkeiten ihrer Notlage. Sie brauchen Geld, damit sie die Familie unterhalten und machen einfach alles, was dafür nötig ist. Und was dafür nötig ist, heißt halt, man stellt sich zur Verfügung und lässt sich dann auch lauter Verschlechterungen der Bedingungen bieten, weil man ja die Erwerbsquelle braucht.
Klar. Ich würde gerne einen Schritt weitergehen.
Ja.
Fundamentale Kapitalismuskritik, der ich in den meisten Teilen auch gut zustimmen kann. Mein Problem ist, was habe ich da als Alternative? Und jetzt schaue ich halt. Also unser großes Problem war, die Wertschöpfung bzw. die Produktivitätsgewinne werden nicht gleichmäßig verteilt, sondern gehen nur an wenige Unternehmer. Und praktisch die Reichen werden immer reicher und die Armen haben nichts davon oder der Großteil der Bevölkerung hat nichts davon. Wir haben also ein Verteilungsproblem. Auf der anderen Seite denke ich, das ist meine persönliche Erfahrung, ich weiß nicht, vielleicht widersprichst du mir da, dass nur ein kapitalistisches System das Individuum antreibt, sich Gedanken zu machen, produktiver zu werden, Wertsteigerung zu bringen, beziehungsweise eben mit weniger Aufwand mehr Nutzen zu erzielen. Und das macht man nur, wenn der Nutzen einem selbst zugute kommt, und zwar direkt zugute kommt, nicht indirekt. Das mag zwar sein, dass wenn alle irgendwie an einem bestimmten Nutzen interessiert sind, dass es dann allen besser geht, aber wenn man das selber, wenn man das mal eine Zeit lang nicht macht, keinen Unterschied merkt, dann wird man praktisch faul, würde ich sagen. Weil diese persönliche Anreiz nicht so groß gegeben ist, als wenn man sofort die Konsequenz merkt, wenn man faul wird. Und beim Kapitalismus ist dieses Faulwerden, wie ich es jetzt gerade bezeichnet habe, halt sofort schlägt sich das einem entgegen und man merkt, das ist negativ. Wenn man jetzt in einem System lebt, das weniger kapitalistisch geprägt ist, dann kann man sozusagen sich auf Kosten der anderen ausruhen und merkt nicht sofort dieses Problem oder zumindest nicht so stark. Drum ist mein Problem, wie gehe ich denn weiter, wenn ich den Kapitalismus ablehne oder was möchte ich denn dann für ein System oder für eine Gesellschaft haben, damit die Verteilung besser klappt, aber trotzdem ein guter Lebensstandard erhalten bleibt. Weil ich befürchte, dass der nach und nach abgebaut wird, der Lebensstandard. Also man könnte auf dem heutigen Niveau praktisch alles besser verteilen, Unternehmer zum Beispiel enteignen oder die Gewinne zumindest besser für die Allgemeinheit einsetzen. Aber ich denke, auf diesem Niveau bleibt man nicht nur stehen, das wäre ja noch gut, sondern ich denke, das Niveau sinkt dann immer weiter ab. Das ist meine Befürchtung.
Okay. Was würdest du dazu sagen? Das war sehr lang, sorry.
Ich sage mal, das behalten wir aber bloß im Kopf. das Argument da hinten, in sich sind die Rechnungen doch stimmig, diese Rechnungen der Abhängigkeit, von denen ich vorhin geredet habe. Da habe ich gesagt, nein, die stimmen nicht und dann sind wir abgekommen. Halten wir das noch immer im Kopf, das kommen wir später nochmal drauf zurück. Und jetzt war der Beitrag, der war, naja, eigentlich drei Fragen, die dann vielleicht doch sich bloß eine in einer ergeben. Du hast eine Zusammenfassung von dem Vortrag gemacht, die ich, soll aber nicht so wichtig sein, die ich so nicht ganz unterschreiben würde, nämlich wir haben ein Verteilungsproblem, die Produktivitätsgewinne kommen immer bloß wenigen zu. Oder Produktivitätsfortschritte kommen bloß wenigen zu. Das war so eine Fassung.
Ein Aspekt, ja.
Ja, das ist wirklich bloß ein Aspekt. Denn die ganze Produktion selber hat gar keinen also es ist nicht bloß quasi das Inkrement, es ist nicht bloß der Zuschlag, der dann immer bloß den Unternehmern zugutekommt. Sondern ist die Produktion selber ist ja also, auch wenn sie immer auf dem gleichen Niveau bliebe, wäre es ja auch immer dasselbe. Es ist nicht bloß der Zuwachs, um den es geht. Gut. Aber jetzt der großes Argument, das woran alles hängt. Das ist, nur Kapitalismus zwingt zum Fleiß.
Also Wettbewerb.
Nur Wettbewerb, ja. Nur Wettbewerb zwingt zum Fleiß. Menschen, die nicht im Wettbewerb stehen, werden faul. Jetzt pass mal auf, was ich dafür als ganz primitives Argument immer ins richtige Argumentieren einsteigen kann. Wirklich, du musst dir mal denken, was hältst du von dem? Und wen geht es denn eigentlich was an? Angenommen, du würdest, verstehst was du für ein Argument sagst? Du sagst, es braucht ein Zwangssystem, damit die Menschen mehr arbeiten, als sie von sich aus täten. Und wen geht es denn eigentlich was an, wenn die Menschen wirklich faul sind, angenommen? Und sie sind wirklich der Meinung, ach Gott, Häuserfassaden müssen nicht alle 10 Jahre angestrichen werden, sondern alle 25 tut es auch.
Genau das Argument dachte
ich. Und
das, ja, genau.
Das und Ähnliche. Was geht's, wen geht es denn eigentlich was an, wenn das denen recht ist, sollen sie sich doch ihr Leben einrichten, wie sie wollen. Du denkst darüber nach, wie man die Leute effektiv zwingen kann, mehr zu arbeiten, als sie von sich aus wollen.
Muss ich nicht. Aber ich denke darüber nach, dass ich den Lebensstandard, den ich gern halten möchte, weil ich mich schon dran gewöhnt habe, dass ich den beibehalte. Ich dachte mir, dass dieses Argument kommt und ich gebe dir prinzipiell recht, man muss die Leute nicht zwingen, warum soll der nicht faul bleiben.
Aber ich, da gibt es halt weniger.
Aber ich habe das Interesse irgendwie, ich weiß nicht, das muss man nicht haben, aber ich habe das Interesse, eine Perspektive zu sehen, dass mein Lebensfortschritt nicht ständig sinkt, sondern dass er zumindest gleich bleibt. Und das Problem habe ich halt dann damit, wenn ich diesen Wettbewerb nicht mehr habe, wenn ich merke, alle, einschließlich mich, da nehme ich mich überhaupt raus, werde fauler, irgendwas zu machen, merke aber in der Konsequenz, ich kann meinen Lebensstandard, den ich haben will, nicht halten. Und das ist das, was mich unglücklich machen würde. Ich sehe, ständig geht es bergab. Das ist das, was mich unglücklich
macht. Ja, das ist, also ich, wie gesagt, ich gehe jetzt noch, da gibt es noch viele Seiten an dem Argument. Und das lohnt sich, weil das sind die Grundsatzargumente, die es immer gibt. Ja. Es lohnt sich, das durchzugehen. Aber bleiben wir noch einen Augenblick bei dem Gedanken. Das Widersprüchliche an deiner Denkart ist das, dass du gleichzeitig sagst, ich bin zu faul, als dass ich das Nötige tun würde, um den Lebensstandard zu halten. Zugleich sagst aber, ich will unbedingt, dass er gehalten wird. Für eins oder das andere musst dich schon entscheiden. Entweder du sagst, ich bin zu faul, um ihn zu halten, na dann sinkt er halt. Oder du sagst, ich will unbedingt, dass er gehalten wird, ja, dann musst du halt das Nötige dafür tun. Aber gleichzeitig sagen, ich tät nie das Nötige, aber ich wäre todunglücklich. Und dann sagen, jetzt brauche ich einen Zwangszusammenhang, der mich dazu zwingt, was ich nötig finde, aber was ich nie machen tät.
Und jetzt hast du mir genau das geantwortet, warum ich denke, beim kapitalistischen System merke ich die Konsequenz sofort, wenn ich faul bin und werde dann mal dementsprechend mein Verhalten ändern. Bei einem System, wo das weniger auf Wettbewerb ist, merke ich diese Konsequenz nicht so schnell. Vor allem auch ins Positive merke ich es nicht so schnell. Wenn ich merke, mein Lebensstandard sinkt ab und jetzt denke ich mir, ach, ich will was dagegen tun, jetzt will ich wieder fleißiger werden, dann werde ich fleißiger, wenn es die anderen aber nicht werden, dann merke ich nichts davon. Das ist genau das,
warum ich so
sage.
Man kann
jetzt so ein Wirtschaftssystem, wo es um Gewinn geht, sagen, das stelle ich mir jetzt mal vor, es ging gar nicht um einen Gewinn, sondern um eine Verteilung. Und dann gucke ich mal, wie eine Alternative wäre, die wäre Löfer zu machen, weil man sich dann einigen müsste, ob man arbeitet oder nicht. Das geht nicht. Da stimmt dem nicht 90% zu. Da machst du was anderes draus.
Nicht gut, nicht gut. Nicht gut, also ich habe schon eine Idee. Aber also ich, also, pass auf, ich probiere, ja. Siehst du, den Satz hat er auch gar nicht gesagt. Und das ist die Unklarheit an deinem Ding. Ansonsten, jetzt übersetze ich es in, wie ich es verstehe und richtig finde. Wenn du sagst, die Kritik da über den Kapitalismus, wie der läuft, das kaufst du ein, das ist nicht das Problem. Aber wie schaut es denn mit einer Alternative aus? Und du erläuterst jetzt alles das, was du gesagt hast. Dann gibst du eigentlich zu erkennen, dass du für den Kapitalismus einen viel tieferen Grund kennst, als die Gründe, die ich da heute alle gesagt habe. Die Gründe, die ich gesagt habe, die waren nicht tiefer, die waren quasi oberflächlich. Ja, da gibt es Eigentumsordnung und da haben einfach manche früher im Wesentlichen durch Raub und Gewalt und dass sie Adlige waren oder sonst was, haben einfach einen Haufen Land oder Reichtum auf ein, zusammengerafft. Und weil sie das Vermögen haben und andere, also auch die Verfügung über die Mittel der Produktion. Und andere, die es nicht haben, können die den anderen die Bedingungen diktieren, unter denen Arbeit überhaupt bloß stattfindet. Das war meine Rede, ja. Und das ist so. Und jetzt, ab jetzt ist das einfach alles ein Gewaltverhältnis. Es wird durch die Staatsgewalt, wird eine Rechtsordnung in Kraft gesetzt, die erhält das Eigentum, die verpflichtet alle zum Tauschen und immer einen Gegenwert zu geben. Und auf der Basis muss man eben auch sein eigenes Arbeiten können zu einem Tauschobjekt machen und dann kriegt man die Preise dafür, die die, die die Arbeit brauchen können, für ihren Gewinn bezahlen mögen. So, ein Gewaltverhältnis ist mein Ton. Und du sagst, du weißt eigentlich einen tieferen Sinn des Kapitalismus, einen besseren Sinn. Das alles, was ich sage, ja, das wird schon auf der Oberfläche so sein, aber dahinter steckt was Grundsätzliches, nämlich der Kapitalismus ist ein raffiniertes Motivationssystem für eine Menschennatur, die zu blöd ist, dass sie die Konsequenzen ihrer eigenen Faulheit überblickt. So etwa. Und das hat schon was. Und da, also das verstehe ich als, ich weiß nicht, ob es jetzt das ist, was du gesagt hast, aber jedenfalls, das verstehe ich als den Einwand. Wenn du so denkst, dann dürfst du nicht sagen, du hast meine Kritik akzeptiert. Weil meine Kritik sagt ja, den Kapitalismus gibt es bloß wegen der Gewalt, die diese Ordnung des Eigentums errichtet hat. Einen besseren Grund gibt es nicht. Und du sagst, das mag schon eine Ordnung der Gewalt sein und des Eigentums, alles gut und schön, aber es gibt einen besseren Grund. Nämlich, der Mensch ist so blöd, dass er diesen Mechanismus braucht. So, und das ist jetzt dein... Ja, und nach, also in der Hinsicht, das ist jetzt die Umkehrung, vielleicht geht die jetzt dann schon weiter. Und jetzt gibst du dem Kapitalismus einen guten Sinn. Einen Sinn übrigens, der mit dem wirklichen Kapitalismus nicht die Bohne zu tun hat. Und das war ihr Argument. Du sagst jetzt nämlich, der Kapitalismus ist eine treffliche Einrichtung zur Erzwingung von Fleiß, so in deinem Gedanken weiter, sodass insgesamt für alle viel rauskommt. Das wird dann zwar ziemlich unfair verteilt.
Genau den Gedanken habe ich ja nicht.
Was? Hast du nicht?
Nee, dass für alle was rauskommt, da gebe ich dir total recht. Das
nein, der Kuchen wird groß, aber die Verteilung ist unfair.
Die persönliche Motivation, sich anzustrengen, dass die Produktivität größer wird, dass praktisch die Entwicklung einer Gesellschaft, hast du gesagt, ist das Maß, wie wenig Arbeit benötigt wird, um die notwendigen Dinge herzustellen. Dafür erfüllt seinen Zweck, aber also Kapitalismus. Aber ich habe nichts davon, weil ich denke, es gibt zu viele Verlierer. Von daher sehe ich jetzt nicht den Kapitalismus als das System, irgendwie, dass das gut ist. Aber ich sehe, dass es in mir was rauskitzelt,
ich verstehe
was teilweise gut
ist. Ganz genau, ich verstehe es. Du ignorierst seine Wirklichkeit, tust ihm, diesem System da, tust ihm eine, ja, was ablauschen, dass es eine Krücke für die schlechte Menschennatur wäre. Und auf der Basis.
Das ist aber nicht mein Hauptargument. Du verdrehst das jetzt.
Ach so.
Ich denke, das ist 5% oder so, was positiv
kann
ist.
Kann man das Prozent in Prozent?
Ja, ich will es jetzt nur sagen. Also ein ganz kleiner Teil des Kapitalismus finde ich positiv.
Ja.
Und das ist das, was ich gerade gesagt habe.
Es braucht nur eine Stellenzahl. Ich habe die nicht.
Leute, so kann man nicht diskutieren. Man darf nicht mit persönlichen Weg. Das hat ja sogar der Ostblock geschafft. Also, ja, und das ist übrigens ein interessanter, also das ist ein interessanter Punkt. Man denkt sich jetzt da, wenn der Zwang des Kapitals wegfällt, dann darf jeder seiner, ja, dann darf man der Faulheit nachgehen, die man will, sondern dann darf jeder auf Kosten der anderen faul sein, ist der Gedanke.
Glaube ich nicht.
Doch deiner, es war doch deiner.
Ich vermute, nee, das glaube ich nicht sofort, aber ich vermute einfach, dass es im Laufe der Zeit halt so ist, dass das im Endeffekt so ist. Nicht, dass das sofort so ist. Ich habe ja einen Idealismus, ich möchte nicht, dass das so wird.
Ja, also.
Das ist ein Idealismus-Argument. Doch, das ändert sich auch sowas, weil das ist dann nicht. Nicht was, was ich bewusst tue, sondern was sich in der Konsequenz irgendwann ergibt. Und das ist schon ein Unterschied, ob ich bewusst.
Ja, komm, wenn es sich ergibt. Aber jetzt, wenn du glatt noch sagst, das ergibt sich und keiner merkt es mehr, ne? Dann musst du wirklich sagen, dann spielst du ja quasi den Weltgeist und denkst, man muss die Menschheit auf ein Kulturniveau zwingen, auf das sie selber nie nicht bleiben tät, wenn man sie ließe. Und das ist doch Quatsch.
Und trotzdem hätte ich gerne auch Geld, weil mir die ganze Geld von dem
Also ich verstehe das Argument so weit, dass du sagst, da wird das Verhältnis zur Arbeit, das im Kapitalismus ist, abgezogen, nämlich es ist erzwungen und man macht die Arbeit, die man hier macht, weil man durchs Geld gezwungen ist. So, und jetzt denkt man sich den Zwang weg und dann sagt man, keiner darf mehr arbeiten. Jetzt ist halt die Arbeit nun mal das notwendige Mittel, wie der Mensch mit der Natur in diesen Stoffwechsel in der Natur bewirkt und sich die Dinger zubereitet, die Gegenstände seines Bedarfs sind. Also wird man schon ein Einsehen haben, dass die notwendige Arbeit sein soll. Also der Gedanke, der Mensch wäre so blöd, dass er lieber untätig verhungert, als die notwendige Arbeit zu tun, der ist selber paradox. Deswegen hast du ihn ja auch in einer abgemilderten Form vorgetragen.
Die Grunddinge werde ich immer tun und werden alle tun. Da sind wir uns einig.
Also, so weit geht ja schon nicht der Mensch, dass er lieber verhungert, als das Nötige zu machen. Wenn es jetzt das nicht mehr ist, dann bleibt es das Argument von gerade. Und in jedem Fall ist es bei dir die Ungleichung von, was die Leute als Ergebnis wollen und was sie als Aufwand treiben wollen. Und der Gedanke, der ist in sich absurd. Also du lässt dich gar nicht quasi besänftigen in deinem Argument, wenn jemand sagt, die kapitalistischen Notwendigkeiten mal beseitigt, fällt ein Drittel bis zur Hälfte der Arbeiten, die in unserem Land als Arbeiten für Geld verrichtet werden, sowieso weg, sodass die Arbeitszeit für alle Beteiligten schon mal halbiert werden kann oder noch mehr. Ein ganzer Teil der Arbeit fällt weg, weil man nicht immer zu in Konkurrenzanstrengungen Arbeit stecken muss und so weiter. Von all dem lässt du dich nicht besänftigen, weil dein Argument viel prinzipieller angelegt ist. Stehe ich doch so. Das war doch auch das, warum du sagst, das trifft dich nicht.
Damit lasse ich mich schon besänftigen, aber das nimmt nicht meine Befürchtung, dass ich langfristig gesehen befürchte irgendwie, dass der Lebensstandard weniger wird, weil das heißt ja nicht, dass wir verhungern müssen, aber also, meine Befürchtung, dass der Lebensstandard nach und nach sinken wird, habt ihr so noch nicht ausgeräumt und deswegen verharre ich noch davor.
Also, ich Ich sage noch zwei Sachen dazu, dann hören wir auf und reden beim Bier später noch länger drüber, wenn du Lust hast. Weil irgendwie, das geht nicht mehr viel weiter. Aber eins könnte ich vielleicht noch sagen dazu, nämlich, den Gedanken gewinnst du doch aus dem, dass der im Kapitalismus gibt es einen Zwang zur unbedingten Entwicklung der Produktivität. Ein Zwang zur unbedingten Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit. Jeder Unternehmer muss dauernd bestrebt sein, den Preis am Markt zu unterbieten, und das kann er sich bloß leisten, wenn er in seinem Laden die Kosten senkt, und das kann er bloß machen, wenn er die Produktivkraft der Arbeit steigert. Diese Gesellschaft entwickelt die Produktivkraft der Arbeit absolut. Absolut soll heißen richtig außer Rand und Band, ohne Grenzen, ohne Ziel. So sehr, dass sie periodisch die Produktivkraft der Arbeit und die Springquellen des Reichtums mehr entwickelt haben, als die Gesellschaft es überhaupt brauchen kann. Dann ist Krise. Jetzt ist schon ein Riesenfortschritt in der Vernunft des Lebens gewonnen, wenn sich die Menschen von dieser Produktivitätspeitsche befreien. Also dieses ewige und zwar unbedingte Entwickeln der Produktivkraft, sich davon losmachen und sagen, also und sich die Freiheit zurückerobern, zu entscheiden, wie viel Aufwand für wie viel Ertrag sie bringen wollen, und das ist ein Unterpunkt davon, sich die Entscheidungsfreiheit verschaffen, auch darüber zu entscheiden, wie viel Aufwand sie für die Steigerung der Produktivkraft ihrer eigenen Arbeit treiben wollen, heute, also wie viel Arbeit sie heute reinstecken wollen, damit sie morgen weniger arbeiten müssen, oder ob sie und in welchem Grad sie diesen Prozess langsam angehen lassen. Bloß wenn alte Maschinen wirklich verschlissen sind, ersetzt man sie. Oder nach dem Kriterium, bloß wenn die alte Maschinerie, wenn es wirklich Arbeit spart, eine Maschine zu ersetzen, ersetzt man sie. Und nicht schon längst bloß, weil es eine schnellere woanders gibt. Das ist ein Riesengewinn, spart übrigens auch nochmal jede Menge Arbeit, die im Kapitalismus notwendige Arbeit ist. Macht nochmal das Leben bequemer. Und nach der Seite muss man sagen, und es ist auch eine freie Entscheidung einer Gesellschaft, zu sagen, wie schnell wollen wir die Produktivität steigern. In der Hinsicht kann man auch sagen, da würde eine Gesellschaft, die sich das frei vornehmen kann, heute schon auf enorme Automatisierungsgrade zurückblicken können. Also da braucht man gar nicht so übermäßig viel reinstecken an dem Eck. Aber diese Freiheit muss sich erst verschafft werden. Denn ohne, dass man die sich verschafft, gilt immer das Gesetz des Kapitals. Und wenn die verschafft ist, dann entscheidet die Gesellschaft drüber, wie faul und wie fleißig sie sein will. Und jetzt bloß noch ein Ding, das hilft vielleicht oder hilft nicht, weiß ich nicht genau, dein Gedanke. Naja, und jeder lässt doch für sich leicht langsamer angehen. Übrigens, heutzutage bei einer industriellen Produktion, auch bei einer weit fortgeschrittenen Software-Geschichte, es hängt überhaupt nicht mehr viel dran, wie schnell du individuell arbeiten willst. Also das ist alles ein ganz kleiner Punkt geworden. Der persönliche Fleiß. Schau mal deinen persönlichen Fleiß an und stell dich in die Alkan heute. Alle Maschinen sind C&C-Automaten. Dein persönlicher Fleiß, der hat überhaupt keine Chance auszufallen. Oder aufzufallen, beides nicht. Also das ist, am persönlichen Fleiß hängt es gar nicht mehr bei einer weitgehend automatisierten und objektivierten Produktion. Aber jetzt drin, als letzter kleiner Punkt, der ist nicht riesig, aber denk mal, im Kommunismus ist im Prinzip wie in einer Wohngemeinschaft. So leicht ist es nicht, dass einer sagt, ich bin faul, sollen die anderen die Arbeit für mich machen. Da kommen die anderen und sagen, das hättest du dir so gedacht. Das ist halt dann ein Streit, aber dann ist es ein Streit um die wirklich notwendige Arbeit, und es ist ein hundertmal vernünftigerer Streit, als der Streit um, ob ich den Arbeitsplatz verdient habe oder nicht unter den häuslich-hiesigen Verhältnissen. Natürlich ist da auch Streit und Konflikt, aber er geht über was anderes. Gut, also das war jetzt bloß zu dem, man darf da nicht glauben und dann quasi, wie du dir das jetzt gedacht hast, und dann geht jeder ganz langsam lässt jeder ein wenig was weg und gleich merkt man es nicht. Und jeder tut's und mit der Zeit merken sie es schon, aber Man kann keinen mehr verantwortlich machen dafür, dann tut wieder keiner was und so weiter und so weiter. Das im Prinzip musst du wirklich denken, das ist wie in einer Wohngemeinschaft oder wie in einer, in jeder Form von rationeller Kooperation. Wenn du in einer Schülerzeitung zusammenarbeitest und einer sagt, er liefert einen Artikel ab und tut's nie, dann sagst du ja auch, hey, was ist denn mit dir? Wolltest du denn einen Artikel schreiben? Und so weiter und so weiter. Die Kooperierenden haben Interesse an dem Arbeitsbeitrag des Kooperierenden und die sind auch die Überwachung. Und das passiert, also das muss man jetzt fürchten, dass dann alle gar nicht merken, dass nichts mehr rauskommt. Oder immer weniger.
Ja, gut. Jeder,
ja, das kommt halt drauf an, ob man, das kommt mal drauf an, ob man eine Schülerzeitung rausbringen will. An mir merke ich es, was es macht, wenn ein Artikel nicht rauskommt. Machen wir einen Punkt. Ich wollte nochmal zurückkommen zu dem Argument von vorhin. In sich sind die Rechnungen doch stimmig. Die Rechnungen, es war die Rede davon, es sind die Rechnungen der Abhängigkeit. Ein Mensch braucht einen Arbeitsplatz in seiner Not, dass er Geld verdienen muss. Dann will er, dass ein Unternehmer gibt, der Arbeit vergibt. Dann hat er den Arbeitsplatz, dann will er, dass er ihn morgen hat. Dann will er, dass das Unternehmen flutscht. Dann entwickelt er Interesse an der Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens, denn nur so gibt es morgen noch. Dann entwickelt er eins an den Mitteln der Konkurrenzfähigkeit, an der Kostensenkung. Und dann entdeckt er, dass die Verbilligung von dem, also die Durchkreuzung von dem Zweck, warum er überhaupt den Arbeitsplatz braucht, das Mittel ist, ihn zu kriegen. Also schon nach der Seite könnte einem auffallen, die Rechnung hat einen Haken. Also so logisch ist das nicht, zu sagen, ich bin für meine Verbilligung, damit ich eine Möglichkeit, Geld zu verdienen habe. Also das ist so vernünftig, ist das auch dann nicht, das ist, kann man auch noch merken. Das ist nicht so, dass man, wenn man mal auf dem Fahrwasser ist, gibt es überhaupt kein, quasi, dann ist man in der Schiene und dann gibt es keinen Widerspruch. Na, jeder Schritt ist ein Widerspruch. Also das ist mal das eine. Und das zweite, das ist noch ganz wichtig, von dem war noch gar nicht die Rede. Vorhin hat hier wer gesagt, die Leute wissen doch gar nicht, dass sie in Konkurrenz stehen. Und da ist was dran, in einer Hinsicht. Ich habe das vorhin widersprochen und gesagt, selten wussten sie es so wie jetzt, denn jetzt kriegt ja jeder gesagt, du oder der andere fliegt raus. Aber aufgreifen will ich den Gedanken mit der Konkurrenz in einer anderen Richtung, nämlich die Leute werden doch von ihrem Unternehmer in Konkurrenz gestellt. Sie sind das Mittel seiner Konkurrenz, aber sie sind eigentlich nicht die Akteure. Es ist also nicht bloß, nicht nur eine absurde Rechnung im Sinn von, und wenn ich mich billiger mache und wenn ich fleißig bin und wenn ich besser bin als der Nachbar, dann habe ich den Job. Dann ist er zwar ein scheiß Job und man verdient nicht mehr viel dabei, aber immerhin, ich habe ihn. Nicht bloß der Widerspruch, dass man seinen Zweck aufgeben muss, um ihn zu erreichen, sondern die andere Seite ist, man ist doch auch gar nicht der Täter. Es ist ein Idealismus zu sagen, ich bin das Subjekt der Konkurrenz. Ich muss für die Konkurrenzfähigkeit meiner Firma sorgen. Durch meine Billigkeit. Die Leute können mit Billigkeit und Willigkeit vorlegen, was sie wollen. Am nächste Woche gibt es eine neue Rechnung des technischen Büros und die finden raus, dass irgendwelche Maschinen besser sind. Dann sind die brävsten und bereitwilligsten und billigsten Arbeitskräfte fliegen raus. Oder eine Firma sagt, sie sind bereit, auf Lohn zu verzichten und länger zu arbeiten, damit die Firma in der Konkurrenz besteht. Also sie opfern was. Ja, und dasselbe machen die Arbeiter in China auch. Auch die opfern was, auch die wollen konkurrenzfähig sein. Na und am Schluss stehen sie beide schlechter da als vorher und sie verlieren doch den Job. Weil sie in Wahrheit gar nicht die Täter der Konkurrenz sind, sondern mit ihnen wird kalkuliert. Also sie sind das Objekt der Kalkulation und es gibt kein Opfer, mit dem sie ihre Existenz wirklich sichern können. Also nicht nur der Widerspruch, dass man seine Existenz durch lauter Verzicht sichern muss, sondern auch, dass das Sichern durch Opfer gar nicht geht. Also das sind die beiden Fehler, die in der Rechnung stecken, die halt bloß eines für sich hat. Das will ich da nicht absprechen. Die erinnern sich halt an alles, wovon sie abhängen. Aber da ist der Hammer. Sich an all das erinnern, ist eigentlich der Weg des Kommunisten zur Ablehnung. Was? Ich hänge davon ab, dass er andere mit mir einen Gewinn macht. Ich hänge davon ab, dass er andere mit meiner Arbeitsleistung in der Lage ist, die Arbeitsleistung anderswo ungültig zu machen und deren Bemühungen zu vernichten. Von all dem hänge ich ab, na dann bin ich gegen die Abhängigkeit. Und die Rechnung, wie du sie erzählt hast und wie sie Millionen machen und wie sie einleuchtend gefunden wird, heißt, ja, dann muss ich mich nach der Abhängigkeit richten. Ach Gott, so weit denken die gar nicht. Das ist gar nicht, welches System ist denn im Angebot, sondern die sind einfach in der Not. Die sind abhängig und dann folgen sie der Abhängigkeit. Und dann lassen sie sich, von ihren Wirtschaftsministern und Unternehmern, dann lassen sie sich darauf verpflichten, sorge du für den Erfolg dieser Firma. Das können die gar nicht, aber das müssen sie. Sorge du durch Opfer für den Erfolg der Firma. Die Opfer bringen sie und ob der Erfolg der Firma rauskommt, das hängt von ganz anderem Zeug ab als von ihrem Opfer. Also das ist die andere Seite, warum das eine falsche Rechnung ist. Und wie gesagt, wir reden ja davon, was kann man einwenden gegen die Rechnung, wenn man auf sie stößt? Wenn man Leute trifft, die sie anstellen. Selbstverständlich. Ja, dann veränderst du einen Kostenpunkt. Und den tust du auch wirklich verändern, das stimmt schon. Wenn du Opfer bringst, dann hat der Unternehmer erst einmal eine größere Gewinnspanne, das ist mal klar. Das soll nicht bestritten werden. Nur, kannst du damit deinen Posten sichern? Du kannst was für ihn tun, wie man so sagt. Du kannst was für ihn tun, aber in deiner Hand ist gar nicht, ob das, was du opferst, eigentlich was bringt.
Das ist logisch.
Ja, ja, das reicht doch.
Ja.
Ja. Es ist nie mehr rauszubringen, ob das eine wirkliche Verlagerungsrechnung ist, die Firma dann sagt, na, wenn ihr so billig seid, bleiben wir, oder ob es einfache Erpressung ist auf Basis dessen, dass heutzutage so viel verlagert wird, es also absolut glaubwürdig ist, wenn man der Belegschaft kommt und sagt, 10% weniger, 20% weniger, VW will die Löhne um 30% in den nächsten 5 Jahren drücken. Weniger muss sein. So, und die Leute sagen dann, muss halt. Muss halt, sonst verlieren wir einen Job. Es kriegt man nicht mehr raus, ob es eine Erpressung ist oder nicht, aber es macht ja auch nichts. Eins kommt in jedem Fall raus, wenn die Leute auf Lohn verzichten. Der Gewinn des Unternehmens wird besser. Ob das wirklich ihren Posten sichert, das hängt dann von ganz anderen Sachen ab. Von allem Möglichen halt, wo ihr Ding vielleicht ein Punkt in der Rechnung ist. Ja. 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 Ja, und die Handlungsmöglichkeit ist halt gut. Das eigene Interesse beschädigen ist das Beste, was man für es tun kann. Ja. Dass die Leute dem folgen, ist vollkommen klar. Das passiert ja. Du dürft bloß mit dem, dass es passiert, nicht immer als einen halben oder einen leichten oder einen Einwand oder bloß als Bedenken vortragen, im Sinn von, deswegen müsste man die Rechnung gelten lassen. Deswegen könnte man ihr nicht widersprechen. Es gibt Einwände gegen die Rechnung. Zwei haben wir jetzt gesagt. Und die Einwände, die sind schon richtig, die kann man sagen und die sind ein Widerspruch gegen diese Logik, ich stecke jetzt drin und muss ihr folgen. Man weiß übrigens, was es heißt, das hört da jeder sofort raus. Wenn du sagst, na wie lange willst du das noch machen, dich verbilligen, damit du deine Erwerbsquelle behältst. Wo soll denn das hinführen eigentlich? Und vor allen Dingen, denk mal, wenn das die Franzosen und die Bulgaren auch noch machen, wo soll denn das hinführen? Wenn du das wem vorhältst, dann merkt jeder übrigens, dass du ihn auf den Widerspruch der Aktion stößt. Nur jeder merkt auch was Zweites. Der merkt, ja, dann wäre ja ganz was anders verlangt. Und die Frage müssen sie sich vorlegen. Und da kriegt man dann schnell gesagt, oh, lieber nicht, ich habe Frau und Kind. Also dann erinnern sich die Menschen, da merkt man es, im Grund ist, sind sie einfach rundherum erpresst. Und wogegen man theoretisch kämpft, ist das Bewusstsein der Freiheit, das sie sich dabei leisten. Wenn sie zugeben würden, wir sind rundherum erpresst und sonst gar nichts, dann täten sie sich ja dagegen wehren. Aber die pflegen das Bewusstsein, dass sie es noch in der Hand haben, dass sie der Kalkulator sind, dass sie, Aufwand und Ertrag jetzt auf der Ebene von Opfer und was man dafür kriegt, schon abzuwägen wissen und so weiter. Und dagegen kannst du aber das, also das Zeug sagen, was jetzt da heute gesagt worden ist. Ja. Kürzen wir es ab. Jetzt ist es lang gelaufen, jetzt geht die Abwanderung los. Ich probiere was Kurzes. Ich will das Gewicht von Gewohnheit und dass man das als ein Leben kennt, in dem er sich bewährt. So schaut das Leben eben aus. Alles das will ich nicht kleinreden und sagen, das wäre nichts oder das gibt es nicht. Selbstverständlich. Gewohnheit, Sitte und so weiter, ist alles, so sehen dann die Leute sich und die Welt und da kriegen sie die Maßstäbe her, wo sie meinen, worauf es ankommt und so weiter, alles gut und schön. Furchtbar, unüberwindlich ist sowas nicht, das sieht man immer an sich selber. Kaum findest du irgendwas blöd, ist da schon die Selbstverständlichkeit, dass Anstand sich gehört, das ist ja schon immer so selbstverständlich. Dass dann die anderen Gebräuche sich können und so weiter. Ja, kaum findest du irgendwas nicht selbstverständlich, hast du den Schlüssel und dann findest du manches andere auch nicht selbstverständlich. Und gerade von den geistigen Prägungen, wie man so sagt, befreit man sich am allerleichtesten. Wenn man will, wenn man meint, es braucht es. Wenn man natürlich nicht meint, es braucht es, dann nicht. Aber, das war jetzt bloß der Vorlauf zu dem anderen, es kommt halt drauf an, ob wir den theoretischen, ob wir das Hirnschmalz darauf verschwenden wollen, zu sagen, erklär mal uns, warum die Leute so gut zu den schlechten Verhältnissen passen, oder ob wir das Gehirnschmalz darauf verschwenden wollen, zu sagen, denk mal uns aus, was wir ihnen sagen müssen, dass ihnen das nicht mehr gefällt. Das ist der Unterschied, ob ich praktisch an das Ding rangehe und sage, wie suche ich mir die Argumente zusammen, die da einen Stachel setzen können, damit die Leute nicht mehr so gut dazu passen wollen. Oder ob ich sage, ich erkläre mir, warum die so gut dazu passen. Letzteres führt in einer Theorie, das machen die Soziologen an den Unis und das findet gut, auch so abdankende Linke machen das. Sie machen ein Weltbild, die sagen, die Welt ist zwar scheiße, aber der Mensch ist gerade so schlecht wie Sie und deswegen passen Sie prima zusammen. Und das ist auch eine Weise, wie man seinen Frieden mit der Welt machen kann. Ich bin mehr dafür, überlegen wir die Argumente, mit denen wir das Eingehaustsein der Leute in die Verhältnisse, die ihnen nicht gut tun, mit denen man dieses Eingehaustsein anbohrt und nicht mit dem man sich quasi erläutert, warum das auch gar nicht anders sein kann. Also das geht jetzt richtig auf die Fragerichtung. Das geht jetzt gar nicht auf den Inhalt und die, also eine unmittelbare Würdigung des, wie schaut es denn eigentlich mit den Erziehungen und Sozialisationen und so weiter aus. Das lassen wir einfach mal stehen. Ich meine, für heute ist es genug. Jetzt haben wir noch viel diskutiert. Wir haben dieses eine da noch mit dem wirklich vertricksten Menschenbild Falle. Ansonsten ist einiges gefallen über das System und diese verkehrten Kritiken da. Schluss für heute in einem Monat, jetzt weiß ich wieder nicht mehr an welchem Tag. Am 16. Juni. Wir haben immer einen großen Vorlauf, weil ich mich immer schon 9 Wochen vor dem Ereignis auf ein Thema festlegen muss. Jetzt ist ein Papst gestorben und der Papst quält worden. Also am 16. Juni ist ein Vortrag zu dem Thema, warum der modernste Kapitalismus, warum die Welt im 21. Jahrhundert mit Wissensgesellschaft und Weltraumfahrt, warum sie auf den religiösen Wahn nicht verzichten kann. Warum dieser Unsinn nicht aufhört. Also Papst, Religion und das Bedürfnis einer modernen Gesellschaft danach. Das ist am 16. Juni. So, Ende.